Let me see you go back. Let me see you come in. Now let me see you go back.
Vor allem in der Albumphase bist du immer gefickt, weißt du, hast nur Stress, Alter. Alles muss so schnell und alles Ding. Und dann gewöhnst du dir das viele Rauchen an, weil ich esse dann wenig, aber in der Nacht hau ich rein. Ja. Ich schwöre, ich habe über den ganzen Alter.
Das kenne ich aber auch, weil du so viel zu tun hast über
den Tag. Ist auch so.
Dass du dann abends erst Zeit hast, überhaupt zu fressen.
Ist auch so. Und dann abends ist halt dann so.
Bring mich rein, Bruder, alles cool.
Bei uns ist ja. Also du weißt, gut, in Mannheim, wobei Ojak Basche dies, das hat ja voll lange offen. Bruder, bei uns in Leonberg.
Ja, aber auch nur der Laden.
Ansonsten. Ja, okay, aber ihr habt irgendwas. Selman hat auch noch offen, so, weißt du. Ey, Selman, Bruder, ist der beste Döner dieser Welt.
Auf der ganzen Welt.
Ich schwöre, ich habe überall gegessen, Bruder. Selman ist der beste Döner der Welt.
Ich bin ja jetzt seit ungefähr 5 Jahren oder so kein Fleisch mehr gegessen.
Bist du Vegetarier?
Ich bin ja Veganer, Bruder.
Ach, krass.
Ja, ich bin Veganer.
Aber so ethnische Gründe oder einfach so?
Es hat angefangen mit gesundheitlichen Gründen. Also, dass ich gesagt habe, ey, ich habe mich so ein bisschen informiert.
Ja.
Halt viele Leute, ich bin so aus dem Fitnessbereich und viele Leute in meiner Crew damals haben so diesen Trip vegan für sich gefunden und haben dann halt immer erzählt, warum, wieso, weshalb, was es in deinem Körper auslösen kann. Milchprodukte und so.
Ja.
Ist ja auch allerseits bekannt eigentlich,
dass
es keinen positiven Einfluss auf deinen
Körper
hat.
Aber wo ist so Proteine?
Dankeschön, Bruder.
Ja,
das ist auch so eine Sache, Mann. Das ist auch so eine Fitnesslüge eigentlich, dass du so viel Protein brauchst, um Muskeln aufzubauen.
Ja, aber auch Shakes, Makes und so, dankeschön.
Ja, Shakes, ich trinke 1-2 Shakes am Tag.
Aber ohne Milch?
Nur Kohlenhydrate.
Mit Wasser dann?
Ja, mit Wasser.
Das ist so ekelhaft, Alter. Bruder, ist so. Was hast du für einen Geschmack?
Vanille.
Mit Wasser, Bruder. Ich schwöre, dankeschön.
Wie für kannst mich du das? Milch trinken mit. Also, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, jo.
Krass.
Das letzte Mal, wo ich Fleisch gegessen habe, war bei Salman. Letzte Mal.
Schön, hast du es richtig gemacht.
Döner nochmal richtig schön. 2 Stück, immer 2.
Ich schwöre, bei Salman kann man immer 2 Döner essen. Immer, ich schwöre. Das
aber ist so 1,5 sind eigentlich am besten. So nach einem Döner hast du immer noch so diesen Heißhunger. So.
Aber Salman ist auch, ich schwöre, so krass. Ich bin ja voll oft bei Payner in Mannheim, weißt du? Und immer, ich denke immer, ey, Selman, ich muss Selman gehen, Alter, ey, es ist so. Aber das Krasse ist.
Ich weiß doch nicht, was die da machen, wo
das. Ich weiß es,
Bruder,
ich habe
so
gefragt.
Ist, ne?
Nein, ich habe gefragt. So, es war so, die Legende besagt mäßig, die tunken ihr Fleisch eine Nacht vorher in Milch.
Ach du Scheiße.
Ich schwöre es dir, und dann gehen die schön an den Bruder, es ist so krass, ich schwöre.
Bruder, und danach hast du auch die Scheißerei deines Lebens, jo.
Das war so. Ey, ich habe einmal diese Ding gegessen. Du weißt doch, diese scharfen Peperoni.
Ja. Yeah.
Bruder, letztes Mal, wo ich Salman war, ich habe so. Ey, die Kamera läuft nicht, oder?
Doch, klar.
Also. Was ist das, Alter?
Immer Freestyle-Einstieg.
Ich hab nichts.
Aber das scheiß Luftding ist immer noch an. Geh nochmal fragen, Bruder.
Ich habe diese scharfen Peperonis. Bruder, ich hab so reingehauen, mein Kollege sagt doch, ey, ich sag so, ey, ist doch, das ist nicht so scharf. Er sagt, Bruder, warte, wenn du heute Nacht, Bruder, mein
Bruder,
Magen,
scharf,
ich schwöre, ich bin so gestorben,
richtig.
Alter.
Ich schwör's dir. Ja, Bruder, 4-5 Jahre kein Fleisch mehr gegessen jetzt.
Krass, Alter.
Vegan unterwegs.
Aber du isst nur Kohlenhydrate.
Mhm.
Wie Brot, Nudeln, Reis.
Nudeln, Brot, Reis, Müsli.
Das ist auch Sixpack, oder nicht?
Ja.
Wie geht das?
Wie meinst du,
wie geht das? Ja, Bruder, warum geht das bei mir nicht?
Ich sag mal so, wenn du auch vegan dich ernährst oder wenn du umsteigst so, dann ernährst du dich auch automatisch eigentlich gesünder, weil du in erster Linie beschäftigst du dich ja dann mit deiner Ernährung und so.
Ist auch so.
Und du isst halt mehr pflanzliche Sachen und so, ne? Also viel Salat, viel Gemüse,
Nüsse
viel
auch.
Obst.
Nüsse?
Esse ich jetzt persönlich nicht so viel.
Magst du
aber
das nicht?
Nee, mag ich nicht so.
Bruder, Cashewkerne ist so lecker. Ey, Bruder, das ist so schlimm. Ich rede immer über Essen. Bruder, bei Essen ist so krass, ich schwöre.
Essensliebhaber,
oder? Bruder, ey, das ist so krass. Seit ich auch Pay kennengelernt habe, Bruder, der ist so, so krass, weißt du? Und wenn du ihm beim Essen zuguckst, du kriegst automatisch Hunger.
Aber der ist doch voll dünn, Alter.
Ja, der ist normal.
Bruder, also
der hat normale Dinge.
So
nein. Aber der ist schon, Bruder, der ist halt richtiger Gönner bei Essen. Der sagt auch, Essen geht über alles. Ich schwöre, der ist, Bruder, in Mannheim, also jetzt mal ehrlich, ich finde auch in Mannheim hast du besseres Essen als in Berlin. Also türkisch, arabisch, jetzt hast du hier auf jeden Fall besser, aber türkisch Essen, Ojak Basche, Selman.
Ja, das ganze Viertel da hinten so.
Ich finde es auch so krass.
Mannheim ist schon geil, auch so an sich als Stadt, finde ich so, weißt du? Ist zwar klein, aber ist fein, weißt du?
Aber wie viel Einwohner habt ihr? 150, 200.000,
ne? Sowas in dem
das geht voll. Aber ich komme mit den Quadraten nicht klar.
Ich
schwöre, ja. Und das Navi aber auch nicht. Ich schwöre, Pelzer ruft an, ey, Bruder, lass
mal. Anfangs ist schon kopfig, Mann.
Hä,
aber du findest dich eigentlich voll gut zurecht, weil man alles so Weißt du, selbst wenn du dich verlaufen hast, musst du einfach wieder nach links und geradeaus, dann bist du wieder auf der Hauptstraße. Irgendwann kommst du wieder an die Ecke. So.
Ist auch so.
Ist auch die einzige Stadt mit New York zusammen, die diese Quadrateinteilung hat.
Stimmt.
Ist krass. Schon krass, Mann.
Ja, in Köln haben die diese
Ringe, ne?
Ringe.
Ja.
Und in Mannheim haben die diese Quadrate. Das ist schon nice, Alter.
Ja, Mann.
Mannheim ist geil.
Warst du oft in Mannheim, oder was?
Ja, voll. Sehr oft sogar. Boah, vielen Dank, Bruder.
Geil. Fetten Tee. Bruder, aber was ist das für ein Geräusch noch, gell? Geil. Bruder, danke dir. Danke schön für den Dank. Tee.
Ich lebe heute richtig.
Shoutouts gehen mal raus ans Xenia hier in Berlin.
Ich habe richtig Dings heute. Leon Lavlak Lifestyle, Ingwer-Tee und Pfeife, Alter.
Wirklich, Bruder. Oh, geil. Machen wir mal ein kleines Intro. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Wir sind immer wieder am Start hier im Café. Komm ins Café, wir müssen reden. Ich glaube, die 13. oder 14. Folge jetzt mit niemand geringerem als Remo. Was geht ab, Bruder?
Okay, Bruder.
Alles stabil?
Was ist bei dir?
Geil, Bruder. Muss sein. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, Bruder.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich wollte schon lange ein Interview mit dir machen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich habe dir damals mal geschrieben auf Insta.
Ja, wir hatten auch geschrieben. Das hatte ich vorhin auch ihr gesagt. Wir haben drüber geredet, weil wir haben früher geschrieben. Ich erinnere mich.
Ja.
Aber wie lange ist das her? Ist das lange her?
Ist schon lange her. Ist bestimmt ein Jahr her jetzt ungefähr.
Krass.
Ja, ja.
Krass.
Weil du hast meinen Kopf gefickt damals, Bruder.
Warum?
Mit ein paar Songs, Alter.
Welche?
Du hast echt mit ein paar Songs richtig mein Leben gefickt.
Warum,
ich glaube, letzten Sommer habe ich fast durchgehend Paradies gehört.
Krass. Dankeschön.
Durchgehen. Und ich weiß noch, wo ich habe den Song einmal in ein Intro bei mir reingepackt auf YouTube. Weißt du, wie viele Leute gefragt haben, was ist das für ein Song?
Krass.
Die meisten Leute kannten den nicht, Bruder. Und ich find's krass, weil für mich ist das so ein heftiger Hit, yo.
Vielen Dank.
Nee, jetzt ohne Scheiß, Mann, Alter. Auch von den, also von den Views her, die das Ding hat, es müsste meiner Meinung nach so 20, 30 Millionen haben.
Bruder, das ist ja krass.
Ich find's irgendwie komisch. Für mich war das so paradox, weil ich habe auch gemerkt, dass die Leute den Scheiß halt krass fühlen, so, ne?
Ja, weißt du, was, glaube ich, auch das Krasse ist? Also, das ist sogar schon voll lange her. Ich glaube, das haben wir 2016 oder sowas.
Ja.
Und das war damals ja schon so Spanish-Latin-Trap, weißt du? Aber das war so, also, wir haben so den Schritt gewagt, wir haben das so durchgezogen, weil ich das auch voll gefühlt habe. Ich mag eh so lateinamerikanische Musik voll. Aber ich habe das Gefühl gehabt, so die Zuhörer haben, dafür, die war das noch zu fremd, weil auch lateinamerikanische Musik einfach in Deutschland noch nicht präsent war, weißt du, wenn du das heute, also jetzt auch nicht mehr, jetzt ist das ja auch schon ein bisschen vorbei so, es geht immer noch ein bisschen, aber
du meinst diesen Latino-Flavor?
Ja, ich glaube, wenn das so eineinhalb Jahre vielleicht später gekommen wäre, hätte das vielleicht besser gezündet, man weiß es nicht. Ja.
War das nicht die Zeit, wo diese ganzen Sommerhits so mäßig gekommen sind? War das nicht so mit 2016, was waren da noch?
Ich glaube, da kam
so Kokaina und so.
Genau.
War das die Zeit?
Genau, Kokaina kam, glaube ich, sogar im selben Monat oder einen Monat darauf und Palm aus Plastik.
Ja.
Aber das, also Palm aus Plastik war ja schon Dancehall, da ging ja in Deutschland diese Dancehall-Welle los, aber die hatten trotzdem nicht so Spanish, weißt du, nicht großartig Spanish so drin. Auch Kokaina ist ja mehr Rap so, weißt du. Also klar, Autotune, Gesang ging da so langsam los, aber das ist, also Paradies ist auch so ein Song, der sich über die Zeit einfach entwickelt hat, weißt du, ey, die ersten paar Tage, als das kam, die Leute sind überhaupt nicht drauf klargekommen, weil das war auf dem Kurdo-Channel, Faye war ja damals bei Kurdo noch, weißt du, und dann auch so, also Kurdo hat die Nummer direkt gefeiert, er hat auch angerufen, er so, ey, lass das zu Single machen, voll geile Nummer und so. Dann haben wir das auch gemacht, aber wie gesagt, am Anfang war das so, vor allem auf dem Almaz-Channel, weißt du, die wollten alle nur harten Kurdo-Rap hören und dann diese, was ist das? Gesang, die
Schwul,
ja, genau, so. Ich schwöre. Und
so
dann,
halt
ist manchmal, ja, ist auch so. Aber dann, so im Laufe von einem Jahr, kam so die Wendung, ich weiß gar nicht, wie viele Views das hat, vielleicht 600.000, 700.000, ist jetzt auch
Ich glaube, es hat schon mehr.
Ich weiß auch nicht.
Ich glaube, knapp 800, 900.000. Ich habe mir letztens nochmal wieder reingeflasht. So. Ich ziehe mir den Song oft rein. Also letzten Sommer, wie gesagt, habe ich den durchgepumpt.
Krass, eigentlich.
Wie war denn das? Aber war das nicht, aber dann trotzdem von der Aufmerksamkeit her so, weil man muss ja auch dazu sagen, ihr wart zu dem Zeitpunkt beide noch nicht so die größten Künstler. Ne?
Genau.
Ihr habt noch nicht so viel Aufmerksamkeit in der Reichweite gehabt. So.
Ja.
Das könnte vielleicht auch mit ein Grund dafür sein, warum das jetzt nicht dann, weißt du, wenn da jetzt noch jemand drauf gewesen wäre, der eh schon voll den krassen Hype hat, dann wäre das vielleicht nochmal...
Das
anders
kann schon sein. Wir hatten lustigerweise sogar so im Kopf, dass Kurdo noch mit drauf kommt.
Mhm.
Das war auch so in Planung. Beziehungsweise das hat man so reingegeben. Kurdo selbst sogar, der wollte auch mit drauf. Dann hat das aber irgendwie nicht geklappt. Aber es ist trotzdem, es ist so, ich glaube, wenn etwas gut, also ankommt, es muss nicht mal gut sein, weißt du? Weil Musik ist generell, also Musik kann, keiner kann sagen, Musik gut ist gut oder schlecht, weil es ist nicht Mathe, dass du eine Lösung hast, weißt du? Sondern es ist immer nur ein Gefühl. Und wie viele Leute catchst du mit deinem Gefühl, so, welches du vermittelst mit der Musik? Das ist auch krass, hast du Grammy-Rede von Drake gesehen?
Nee.
Erst vor ein paar Tagen?
Nee.
Der war die letzten Jahre gar nicht da. Mhm. Voll wenige gehen auch hin. So, Kendrick war dieses Jahr auch nicht da, obwohl er gewonnen hat. Und dieser Childish Gambino heißt er so.
Ja.
Der hat auch Song des Jahres oder sowas gewonnen. Die waren alle nicht da, weil die halt sagen, ey, Grammys ist so, in Amerika ist das so ein bisschen ins Lächerliche sogar gezogen. Weil die sagen, ey, so Awards, schön und gut. Aber Drake meinte dann auch, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich habe das gestern erst gesehen, in der Rede so, also ja, es ist schön, einen Preis zu haben, gar keine Frage, aber für alle aufstrebenden Musiker, meinte er, es ist nicht, das ist nicht das Ziel, weißt du, einen Award zu gewinnen, weil es ist auch, er meinte auch, es ist ein Gefühl, das du vermittelst. Also, wenn du Leute hast, die normal arbeiten gehen, bei kalten Tagen arbeiten und sich hier Geld trotzdem sparen, um ein Ticket zu holen für deine Tour oder deine CDs kaufen, dann hast du schon deine Bestätigung, weil die möchten genau, also die haben deine Vibes gecatcht, so, weißt du? Ich glaube, das ist eigentlich viel mehr und generell dieses Vibe-Catchen-Thema.
Das ist voll wichtig, was du gerade sagst, weil das ist der Grund, warum du das machst, was du machst im Endeffekt, weißt du? Aus welchem Grund machst du die Sachen, die du machst? Um Hype zu haben, um Klicks zu haben
ist
oder um irgendwas zu gewinnen? Oder
ist
machst du das, weil es wirklich tief in dir verankert ist und du willst irgendwas rübergeben oder mitgeben, so, weißt du?
Deswegen, also ich, also klar, so auf eine gewisse Art und Weise lenkt der Markt einen immer mit. Ob das Klamotten sind, weißt du, so der Style, ob das jetzt Oversize, ob das Jogging, also gut, Jogginghosen trägt man aus Bequemlichkeit, aber was für Jogginghosen trägst du, weißt du? Oder keine Ahnung, und das ist halt auch in der Musik so, weißt du? Klar macht man als Musiker eigentlich das, was man fühlt, aber auf der anderen Seite hast du einen Markt, wo du dich auch ein bisschen anpassen musst. Mhm. Das Gute ist bei mir, das ist auch bei Nico Nuevo zum Beispiel so gewesen, dass die Musik oder auch RDM Buyupi, Mo Phoenix, also lass mal
auf R&B Jungs.
Genau, alle Gesangs und R&B Jungs, der Markt hat sich ein wenig uns angepasst, weil wir machen vielleicht auch mal eine Dancehall-Nummer, aber dann mag man das, weißt du? Nicht nur, weil so, oh, das zündet, weil sonst würde jeder von uns anfangen, hart zu rappen und irgendwie, weißt du, so auf Ding machen, aber wir haben ja immer noch die Gesangs- und R&B-Vibes, weißt du? Und wie gesagt, durch diese Autotune-Raps, auch durch Carmen hat viel dazu beigetragen, Raff
melodischer und Bones, einfach viel melodischer geworden
sind. Und das hat den Markt dann uns ein bisschen angepasst.
Ja.
Also R&B ist jetzt immer noch nicht so groß wie in
Amerika.
Wollte
ich gerade sagen, trotzdem
immer noch nicht,
Bruder. Selbst als jetzt diese Rapper angefangen haben zu singen, den Hooks, Melodien auch mit reinzubringen und sowas, ist es immer noch so, dass das irgendwie nicht so diesen Knaller gibt irgendwie so. Ne? Was denkst du, was ist da der Grund? Liegt es vielleicht an der Kultur allgemein, an der deutschen Kultur? So ein
bisschen? Weißt du, was ich auch glaube? Also ich habe jetzt, wenn ich mir so Meadow reinziehe, also ich feiere das auch, was Meadow macht, das ist so, weil ich mag so diese jung, dynamisch, das erinnert mich ein bisschen an Nemo auch,
ich finde es auch voll krass, das ist nochmal ein ganz neuer Film, der wieder aufgegangen ist, mit diesen Instagram-Rappern und die jetzt so Singles
voll.
Ja, und auch so. Rappen, ne?
Ja, voll.
Rappen.
Voll.
Also hat wirklich Bars abliefert so.
Voll. Und bei Meadow ist zum Beispiel das Ding, ich hatte mit einem Künstler mal das Gespräch, der meinte, ey, wir in Deutschland, also guck mal, wir machen schon viel auch, also viele Künstler machen so Ami-Sounds, ne? So, da gibt es wirklich viele, aber das ist eigentlich nicht unsere Kultur. Also wenn du so siehst, guck mal, Frankreich ist viel afrikanisch. Da funktioniert diese Afro-Trap und gerade dieses Afrikanische, diese schwarze Kultur funktioniert, aber auch nicht auf die Ami-Art, sondern richtig auf dieses Afrika und Nordafrika. In Amerika ist es die andere schwarze Kultur, weißt du, die schon komplett eingebürgert sind, die sind schon Amis, weißt du? Da geht keiner hin zum Schwarzen und sagt, wo bist du her? So Amerikaner. Nein, wo bist du wirklich her? Das hörst du gar nicht in Amerika zu einem Schwarzen.
Ist schade, weißt du? Bruder. Also ich persönlich finde es schade, weil man besinnt sich nicht mehr so richtig krass auf die Roots.
Ja.
Und man ist so, ey, ich bin stolz, Amerikaner zu sein. Aber frag dich mal, wie deine Vorfahren da hingekommen sind oder was da passiert ist, warum ihr da seid und so. Also würden wir jetzt tief in die Materie, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. So.
Das ist so einfach,
das ist schon so verankert in der
richtig,
Kultur.
Richtig, so. Die sind so eine Kultur, weißt du? Das ist, und deswegen sind die auch auf einem anderen Film. Also klar ist da auch die Black Community, weißt du? Aber auch die ganzen Nafris auch dort, weißt du? Das ist einfach anders. Und bei uns ist halt, wir sind Europa, weißt du? Deswegen, und das, was, wenn zum Beispiel auch viele französischen Sound machen, da funktioniert das auch einfacher als vielleicht der amerikanische Sound, weil das ist trotzdem europäischer Sound, weißt du? Und jetzt zurück auf Meadow. Guck mal, unsere, also Deutschland, wir, ist nicht, ist die Kultur, die in Amerika die Schwarzen haben oder in Frankreich die Afrikaner und die Schwarzen haben, ist bei uns sind die Kanaken eigentlich. Mhm. Weißt du, so orientalisch. Mhm. Und dann hör dir so ein Meadow an, wie der so ne 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 ne.
Ja, oder auch Enno, diese
Mercedes. Genau, weißt du, so. Richtig. Ja, ja. Und also ich für mich ist das kein so...
Da catcht man halt die genau, breitere Masse mit
voll,
quasi.
Voll, so, ne? Auch ein Kurdo damals mit orientalischen Beat-Samples. Ja, ja, ja. Weißt du, dieses orientalische, das funktioniert. Tamam Tamam von Summer Jam. Tamam Tamam, also jeder Deutsche weiß, was Tamam in Deutschland
Tamam heißt. Ja,
ja, ist okay.
Gehört dazu.
Richtig, weißt du, das so ist so der Kreis. Und ich glaube, deswegen ist das einfacher für die Community, das einfach zu catchen, mhm, als jetzt
irgendwie. Was ich sagen musste, ich meine, ich komme ja aus Mannheim, du weißt ja auch, du kennst ja auch die Gegend, mhm, und so. Und
ja, ja, voll.
Da war es bei uns früher so, da wollte jeder Ami sein, Bro. Also auch die Kanaken und so, weißt du, was ich meine? Also jeder ist mit Long Tees und mit, was weiß ich, ins Downtown reingesteppt, Bruder, und hat Gang-Signs hochgeschmissen, so. Weißt du, was ich meine? So.
Ich weiß.
Das war schon so. Ich glaube, was ich glaube, ist, dass dann irgendwann kam halt der Knall mit so Bushido-Geschichten und so, ne? Dass dieser Kanaken-Film voll an den Start gekommen ist auf einmal, so, weißt du? Dass dieses Bomberjacken-Ding und Air Max rocken und so auf einmal voll cool geworden ist. Und sich natürlich dann, ein Großteil der Kanaken sich dann damit mehr identifizieren und besser identifizieren, als mit Long Tees und Gang Signs hochschmeißen.
Aber so, ist auch so, aber das ist ja auch das, da von der Zeit auch, wo du sprichst, wen hatten wir denn, also da hatten wir alle diese Ami-Identität,
und weißt da war R&B auch voll cool.
Ja, ist auch so.
Also weißt du,
ist auch so. Vor 10, 15 Jahren haben die Leute viel mehr, auch die harten Jungs, weißt du?
Alle. Hunger Drive mit Jagged Edge, 112,
diese ganze Scheiße. So, weißt du, was ich meine? Guck mal, allein auch das 112 bei Bad Boy.
Ja.
Weißt du, das Label heißt Bad Boy, das sind so voll die...
Jeder hat so diesen Film gefahren und so. Und ich glaube halt dadurch, dass dann diese Entwicklung dahin mehr ging, ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und als dann wieder die ersten deutschen R&B-Sachen kamen, war das halt für die Jungs so, ist doch, also die nicht damit aufgewachsen sind, ist doch gay, ist, Digga, ist doch schwul.
Ist auch so.
Die singen jetzt voll und so, was soll das und so, weißt du?
Vor allem, wenn du dir die ganzen anderen Autotune-Sachen eigentlich anhörst, ne? Also auch von den Rappern, die Melodien sind trotzdem soft. Also, du, wie willst du denn singen, was mit so emotional, aber hart? Also, weißt du, das ist ja... Das heißt, die singen trotzdem sehr emotional eigentlich, sehr R&B-ig vielleicht oder keine Ahnung, wie auch immer, aber nur die Texte sind hart. Mehr ist das nicht.
Und die Beats?
Ja, geht.
Ich weiß nicht, ich kenne mich da, du kennst dich ja voll aus.
Also zum Beispiel jetzt, wenn ich mir Kapi seine Sachen anhöre, das ist ja...
Schon ein paar softe Sachen.
Weißt du, solche Sachen, das ist ja nicht so, wo du sagst, boah, das ist voll hart, so, weißt du? Oder auch dieses, ich feiere die Nummer, die kam jetzt raus von Carmen, diese Allo.
Ja.
Voll nice, weißt du? Ja. Aber das ist das, diese Allo, du, das ist so, du kannst auch Hotline Bling quasi, hätte das sein können, aber das ist hart, weißt du? Die Kunden rufen dann Allo.
Weißt
du? Genau, weißt du, das ist so. Ja. Aber jetzt stell dir vor, das ist so, Baby, du rufst mich an, Allo. Weißt du, dann ist das, also auch der Beat und wie die singen, dann wäre das eine R&B-Nummer.
Ja.
Aber es ist eine harte Nummer, aber die Vibes sind trotzdem positiv. So. Deswegen, ich glaube, die Leute können das oder wollen das, die meisten Zuhörer noch gar nicht, die unterscheiden das noch. Die können nicht sagen, das ist die Musikrichtung, sondern die möchten hier, das muss Hip-Hop sein, weil das ist hart. Das ist okay, ich meine, Cap macht ja auch harte Sachen, weißt du, der macht ja jetzt nicht nur die bisschen Ding. Ja. Aber das ist ein harter Typ, gut, der macht dann halt jetzt auch poppige Sachen oder ein bisschen positivere Sachen.
Dann ist das okay für die Leute.
Genau, so dann ist das okay, weißt du, dann kann man das feiern.
Aber wenn du jetzt nur so um die Ecke kommst, dann ist es immer noch
ist
so.
Schwerer.
Aber merkst du eine Entwicklung? Merkst du einen Wandel so? Merkst du, wie das mehr ankommt, wie das mehr knallt, wie das mehr akzeptiert wird so?
Voll. Allein auch in den Spotify-Listen. Mhm. Das ist aber auch so ein Ding. In Amerika gibt es voll viel R&B-Playlisten von Spotify, weißt du? So R&B, 2000 R&B, Kuschel R&B. Also es gibt voll viel bei uns. Wir haben halt, also R&B muss sich immer noch in Deutsche Brandneu und Modus Mio platzieren. Da gibt es keine aktuelle R&B-Playlist.
Die auch gut am Start ist.
Weißt du? Ne? Ja. Aber natürlich hängt das auch damit zusammen, weil wir nicht genug R&B-Output haben. Mhm. Weil so viele sind wir noch nicht. Also man könnte uns an einer Hand abzählen, so rein theoretisch, weißt du? Aber, um auch wieder auf diesen, mit diesem Wandel und zum Beispiel auch Mo Phoenix. Kennst du ihn noch von ganz früh? Kennst du seine ganz alten Songs?
Bruder Amphetamin zum Beispiel war ein Song für mich so. Ja. Das ist ja R&B.
Mhm, voll.
Jetzt, mittlerweile ist es ja mehr orientalisch orientiert so. Aber früher war ja Ami R&B Soul-mäßig eher orientiert.
Voll. Der war ja auch schon ganz, ganz früher. Also ich rede von 15 Jahren, glaube ich, hat der schon so R&B-Sachen gemacht. Aber das meine ich, da sind wir wieder bei dem Orientalischen. Dieses Mohammed, ich kaufe ein neues Mama. Die das Leute, da, ja, die können das catchen. Weißt du, das ist so.
Sobald es zu soulig wird, sobald es zu.
Genau.
Soulig
genau.
wird.
Ist Soul, so. Funk, das sind Sachen, womit sich die Leute einfach schwer. Also zum Beispiel so als richtiger R&B-Ding, wenn dann so ein Typ am Piano sitzt und macht so. Weißt du, dann geht das dir auf. Aber das ist das. Die Leute heute, entweder es sind gerade Pop, positiv, so ein bisschen Kalimba, Hawaii-Sounds, weißt du? Oder hart oder, keine Ahnung, oriental. Ich habe so einfach viel das Gefühl, zum Beispiel auch Nico macht ja eigentlich voll, also wenn ich mir den auch so angucke, ne, das ist so richtig, der sieht aus wie ein R&B-Superstar aus Amerika. Ja. Weißt du? So, ja, so voll. Stell den neben Bad Bunny, weißt du, so zwei Stars, wird man sagen.
Ja,
so.
Ja.
Aber das ist auch das. Guck dir so einen Typ an. Sieht sehr gut aus, weißt du, voll gepflegt, gute Klamotten, geiler Stil, nice Videos, eigentlich alles sitzt.
Muss eigentlich knallen.
Ja, ey, das ich letztens sogar, das ist genau das. Ich saß letztens irgendwo im Studio und dann kamen wir auch auf Nico Nuevo, generell auch wieder dieses R&B-Thema.
Ja.
Und dann saßen wir auch so da, dann sagen wir so, ey, eigentlich hat auch ein Nico Nuevo alles, was du brauchst, um ein Superstar zu sein.
Mhm.
Optik, Musik, Videos, weißt du, was, also da fehlt eigentlich nichts. Das ist das. Ich glaube sogar, das hatte ich gesehen, PA hatte mit dir auch so ein Ding, da meinte er doch auch, wenn Nico eigentlich andere Sachen machen würde. Wenn
Nico sich anpassen würde.
Genau. Das könnte sein, aber ich glaube, also ich habe ja auch Nico kennengelernt, auch so wie was für ein Typ er ist.
Er ist Mensch, er wird immer das machen, was er am meisten
genau.
fühlt.
Genau, ist auch so. Aber und das nicht ist auch das,
was die breite Masse
richtig,
haben.
Aber das ist auch das Richtige. Ich mache das ja auch früher oder später, weißt du, wenn du dran bleibst. Das ist das Wichtigste. Wenn du dran bleibst, findest du diese Leute.
Mhm.
Irgendwann kommen die, weil es entwickelt sich weiter. Und für mich ist auch zum Beispiel so ein Ding, warum ich nie so versuche, so voll mit dem Trend so mitzugehen, ist einfach, ich sag auch, ich muss jetzt nicht 10, 20 Millionen Klicks jetzt haben, dieses oder nächstes Jahr. Mir reicht das, wenn ich in 5 Jahren, sagen wir in 5 Jahren, kommen so Songs, wo 50 Millionen Klicks haben bei mir, alle. Und dann hören die Leute zurück und sagen, krass, der hat das voll durchgezogen. Der hat nicht gesagt, boah, ich probiere mich da.
Kontinuierlich einfach deine Linie.
Genau, einfach meine Linie, mein Output, das, worauf ich auch Bock habe, weißt du? Weil die Leute merken das, wenn du dich verstellst.
Ist so.
Ist so. Im Pop kannst du das machen. So eine Helene Fischer ist ein reines Produkt. Das Krasse ist, krass, gut, dass sie bei ihr sind. Die feiert R&B. Das wissen voll wenige. Die singt, also ich kenne Leute, die waren mit ihr auf Tour.
Mhm.
Und die sagen so, ja, die feiert voll die R&B-Vibes und singt auch voll gern R&B.
Weißt du, was dann eigentlich passieren muss? Warum kommt dann so eine Helene Fischer nicht und sagt, nimmt man Remo oder Nico oder einen Manuelsen und macht mal einen Track, Bruder? Weißt du, das ist auch das, was Manuelsen im Interview mal angesprochen hat.
Genau.
Sarah Connor zum Beispiel, oder dass die alle immer noch so Berührungsängste gegenüber diesen Straßenjungs oder was weiß ich nicht ist haben, so gegen die über diesem Genre Hip-Hop-Rap allgemein. Ja. So. Weißt du, was ich meine? Wenn das der Fall wäre, dann wird's auch, weißt du, dann hast du auch wieder so einen Step in so eine Richtung rein, wo die Hörerschaft einfach größer wird. Dann auch im Endeffekt.
Das Problem ist, ich glaube, ihre Hörerschaft, die sie sich halt über die Jahre aufgebaut hat, ich kann mir gut vorstellen, dass die dann so auf einmal so, was ist das? Gar keinen Bock mehr. Also sie hat zu viel zu verlieren.
Meinst du nicht, die Leute würden es feiern?
Ich glaube, ihre Zuhörer nicht. Aber jeder andere. Also weißt du, so unsere Community wird das, aber nicht mal die Zuhörer, sondern die Rapper selbst, die Musiker selbst, die Urbanen, weißt du?
Krass.
Die würden sagen, krass, weißt du, was ein Move. Ich meine, in Amerika.
Und wie Manuel es auch gesagt hat, das muss dann aber auch so sein, dass sie dann auf einen Song von dir kommt.
Ja.
Und nicht dann so ein, so ein Schlagerabklatsch, wo du dann irgendwie noch irgendwie so mit so reingehst, sondern es muss ein Ding von dir sein und die macht einen Part da drauf.
Voll,
so, weißt
voll,
du?
Voll. Ja.
Sowas wäre krass.
Ja, ist auch geil. In Amerika, also selbst in Amerika, wenn die Pop-Artists die Rapper holen, dann ist deren Sound auch nicht ganz so poppig, weißt du? Die haben trotzdem, dieser Katy Perry, Juicy J, weißt du noch, dieser Beat? Dun, 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 dun,
ja, Mann.
Fett, ja, weißt du?
Da funktioniert das halt, ne? Das auch mit J-Lo macht dann damals was mit dem Nas und so.
Weißt du, was ich meine?
So Sachen müssen hier in Deutschland eigentlich auch viel mehr passieren, finde ich so, weißt du?
Ich habe mir auch schon voll oft überlegt, wann würde, also glaub, ich habe mir so voll oft die Frage gestellt, glaubst du, so eine Helene Fischer denkt sich irgendwann, weißt du was, genug Asche gemacht, genug Ding, ich mache jetzt, worauf ich
Bock habe. Lass mal was Cooles machen. So.
Das wäre so krass. Die muss man eigentlich irgendwo abfangen und sagen, ey, hast du nicht Bock, in die Studie zu gehen? So? Komm, mach mal so eine R&B-Nummer, auf die du wirklich
voll,
Bock hast. So.
Voll.
Aber wie gesagt, ich glaube einfach, das ist auch für sie zu riskant. Ich sag, das ist ja auch das. Guck mal, die füllt Arenen, die füllt Fußballstadien. So viele Hörer, also allein nur ein Stadion, das sie füllt, so viele Hörer gibt es nicht mal in Deutschland, die R&B hören.
Ah. Weißt du? Aber ich glaube, die Angst, deine Hörerschaft zu verlieren, das kannst du vergleichen mit der Angst, dass zum Beispiel Gucci keine Werbung mit Kapital machen will. So. Weißt du, das sind diese ganzen Mainstream-Leute, die dann denken, wenn sie was mit dem Genre machen, dass dann ihre ganze Karriere oder ihre ganze Brand im Arsch geht. So.
Ja.
Aber es gibt genug Beispiele, die das Gegenteil beweisen, so, weißt du, aus den Staaten oder auch aus anderen Ländern. So. Ich glaube, man sollte gar nicht so viel daran denken und einfach mal machen. Ich glaube nicht, dass du so eine Karriere wie Helene Fischer jetzt auf die Beine gestellt hat, mit einem Song aufs Eis legen kannst, so, weißt du? Vielleicht gibt es ein paar Kontroversen, vielleicht gibt es ein, zwei Interviews, wo du dann dich rechtfertigen musst oder so.
Ja.
Aber insgesamt, glaube ich, wäre das mal geil, wenn einer mal diesen mutigen Step machen würde, einfach so in so eine Richtung rein, weißt du?
Krass wäre es, aber ich glaube echt, es ist so, es ist zu gewagt für die Leute. Ich glaub,
Wer weiß, Bro, vielleicht passiert das irgendwann so in nächster Zeit.
Stefan, die guckt dann dieses Interview, die steht so auf, gell?
Ja, ich mach jetzt.
Ich mach. Die rufen so an, ey, lass die Studie gehen. Ich
mach das Ding.
Ja, das ist ja krass.
10% Gamer auf meinen Nacken da.
Geil.
Das ist krass. Aber was meinst du denn? Weil du sagst ja, dass man, also du würdest jetzt grundsätzlich sagen, weil du hast ja eingangs gesagt, dass du irgendwie sagen musst, man muss sich schon so ein bisschen mit dem Wandel anpassen.
Ja.
Man muss mit der Zeit irgendwo mitgehen. So.
Mhm.
Aber wie machst du das richtige Maß für dich aus, das zu machen, was du fühlst irgendwie, aber auch dann mit der Zeit so mitzugehen, weißt du? Weil ich glaube, das ist ein Struggle, den viele Künstler haben. So.
Voll.
Was mache ich jetzt?
Ja, voll.
Mache ich jetzt einen Song, der in die Spotify bei Modus Mio reinkommt, den ich eigentlich nicht zu 100% fühle und ich passe mich irgendwo an?
Ja.
Oder mache ich nur das, was in mir ist und was ich machen will und das kommt vielleicht dann nicht so krass an. So.
Es ist auch, also ich stecke sogar selbst, ich habe in meiner Albumphase selbst sogar in so einer Situation genau so gesteckt. Das ist auch, wenn du dir mein Album durchhörst, es ist so wie so eine Playlist, weil ich habe einfach, ich habe immer das gemacht, was ich gefühlt habe. Einmal, ich habe vielleicht eine Dancehall-Nummer, dann die Nummer mit Nura war so Deep House, weißt du? Da hatte
geil,
ich voll Bock drauf.
Geil, hab ich gefeiert.
Ja, weil wir saßen so.
Auch Nura so, weißt du?
Voll,
auch mal ganz anders so für mich. Also habe ich so noch nicht gesehen gehabt von ihr. So.
Ja. Da war auch so, wir saßen so im Studio, wir haben den SOS-Song als erstes gemacht, für sie eigentlich. Und dann war sie bei mir in Stuttgart und dann haben wir so durchgehört. Und also hätten wir eine Dancehall-Nummer gemacht, als Beispiel, weißt du, die von der Rhythmik vertrauter ist für die Leute, hätte es vielleicht noch besser funktioniert. Ich meine, Nackt kam sehr gut an, die Streaming-Zahlen sind top, das Video, ja, alles super, ja, voll. Aber das ist das, was ich meine. Dann habe ich so einen Song mit so einer Nura und anstatt, dass ich dann denke, ich mache jetzt eine Sache, die safe funktioniert, denke ich mir, ey, ich mache eine Nummer, die trotzdem geil ist. Es muss nicht Dancehall sein, es muss nicht dem Markt angepasst sein und wir drücken es trotzdem durch. Und es hat trotzdem gezogen. Natürlich brauchst du dann auch so, du musst kontinuierlich, musst du dann liefern eigentlich, immer solche Sachen. Aber ich bin dann, nach der Single kam dann eine ganz andere Richtung wieder von mir, weißt du, weil ich bin so ein, ich handle viel nach Emotionen. Das ist eigentlich nicht so gut, vor allem nicht im Business eigentlich, weißt du, aber, oder ich mache, was ich fühle.
Ich finde das, ich finde es gut.
Ja. Ja, ich finde es auch gut, aber...
Es ist aber immer schade zu sehen, dass gerade die Jungs und die Künstler auch dann nicht diese Aufmerksamkeit kriegen, die sie kriegen würden, wenn sie einfach nur 10 Jahre das Gleiche machen würden.
Ja. Ist auch so.
Weil Kontinuierlichkeit, immer das Gleiche machen, setzt sich dann besser durch, als wenn du mal hier, mal da bist.
So, absolut. Ne? Ja, das ist auch so eine Sache zum Beispiel, weil vor allem, wenn du nach deinem eigenen Geschmack gehst, wie viele Leute findest du, die genau denselben Geschmack haben wie du? Vielleicht findet ihr einen Song gemeinsam geil, den nächsten schon nicht mehr. Und das ist das. Ich mache halt, wie gesagt, immer das, worauf ich Bock habe. Guck mal, die Nacktnummer kam, dann hatte ich so eine härtere Nummer für die Tour, Nie mehr broke, das ging voll nach vorne. Dann kommt mitten in so einem harten Song so ein Break und dann voll die R&B-Nummer. Dann jetzt Karussell mit Manu, ist so
geiler
2000er.
Song, vielen Dank.
Das ist so 2000er-Vibes,
voll
weißt
geil.
Du? Ich hatte voll Bock drauf.
Hab ich gefühlt.
Dankeschön. Ich hab den,
auch die Kombis,
Baba. Dankeschön. Ja, voll. Ey, das ist auch so spontan passiert. Ich hatte immer schon Bock auf so eine 2000er-Nummer. Dann war ich hier sogar in Berlin mit Jumper. Wir haben fürs Album gearbeitet.
Mit dem machst du viel, ne, mit Jumper?
Ja, wir haben auf dem ersten Mixtape sehr viel gemacht. Das zweite war gar nicht drauf, aber nicht, weil wir keinen Kontakt hatten oder so, sondern weil sie es einfach nicht ergeben hat. Und jetzt auf dem ist er, glaube ich, nochmal 2-3 Mal drauf. Und genau, dann war ich hier in Berlin, da meinte ich sagst du, ey, ich hab voll Bock auf so eine 2000er Millennium R&B-Nummer und so. Geil. Das ist ja easy, haben wir kurz produziert. Oh, ich habe auch direkt der Part, das lief so schnell, weißt du? Und ich habe selber so einen Backflash bekommen, so in die 2000er.
Voll nice.
Dann war ich ja auf Manu seinem Album drauf und so zwei Tage später habe ich ihn angerufen. Ich so, ey Bro, ich habe auch eine Nummer, da würdest du voll gerne, voll gut draufpassen. Ja. Und ich hatte, aber meine erste Vision war eigentlich so ein Bad Boy Part, so ein Biggie Part, ah, straight okay. Rap, ja, ohne ja. Gesang, weißt du? Ja, 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 dann schickt er mir so den Part, er ist ja auch voll schnell, direkt einen Tag später und schauen wir das so an. Das ist
auch Künstler durch und durch.
Voll. Ne? Ich höre so den Part, ich finde den eigentlich voll nice. Aber kennst du, du hast so eine Wunschvorstellung gehabt, das wird nicht erfüllt. Ich sitze da, ich mache so Sprachmemo, so voll Ding, so noch so, hey Bro. Ich so, guck mal, dein Part ist voll krass. Aber willst du nicht so einen Rap-Part drauf machen? Und er so voll locker, Bruder, was immer du möchtest. So. Ist ja, guck mal, lass mir ein, zwei Tage Zeit, lass mich das durchhören und dann gebe ich dir Bescheid. Ich habe das zwei Tage gehört, dann dachte ich, nee, Mann, das ist genau das. Weil der hat auch einfach gefühlt, nicht so eine verkrampfte Nummer machen, einfach gefühlt, weißt du? Hat sein Part drauf, Video, zack, abgedreht und das zündet auch. Also wir sind jetzt dritte Woche, glaube ich, auch schon fast 1 Million Streams, weißt du? Und das ist immer noch in den Listen sehr gut nice. Gelistet. Nice. Ja, es funktioniert. Und das ist das. Auch Manu ruft mich letztens an. Er so, Bruder, was hast du da gemacht? Ich so, was? Er so, ja krass, die Resonanz ist voll nice, Baba, weißt du?
Ich habe auch voll viel von vielen Seiten gehört. So, ey, geil, das voll, ist ein geiler voll. Song.
Aber das ist jetzt das. Soll man dann diese Schiene durchmachen? Soll man die Nacktschiene? Das meine ich. Ich möchte mich da nicht wirklich festlegen, weißt du? Ich möchte lieber, ich mag dieses Wow. Mhm. Weißt du, wo so, krass, ja, der wird das jetzt machen. Ach, krass. Ja. Wow, der macht jetzt so eine Nummer, weißt du? Zum Beispiel die nächste Nummer, die jetzt auch zum Album-Release, am 8.3. kommt die. Weißt du, was UK Garage ist?
Schon mal gehört.
Das ist so.
Okay.
Weißt du, das also ist so diese, so genau so ein bisschen so, von den, das hat so Craig David früher gemacht, ja, Mann. Weißt du, solche
Two-Step
Sachen.
Two-Step-mäßig,
genau, ne? Two-Step, ja, UK Garage. Oh,
Craig David für mich,
ja.
Oder das Album, wie heißt das Album, mit dem blauen Cover?
Boah, ich weiß nicht
das
mehr,
das Album, aber, hat mein Leben zerstört, mit 7 Days drauf und so. Boah, das war der Shit, den wir früher gepumpt
voll.
Haben.
Voll, genau, das meine ich. Und dann, ich war auch, das ist auch eine geile Story, ich war in Paris, ich hatte so Session mit ein paar Producern, das war so von Universal, war das so ein, vom Verlag so ein Camp, wir konnten produzieren, ich bin ja auch Producer eigentlich.
Ja, ja, voll.
Und die meinten so, ja, willst du für MHD produzieren und so. Ja klar, schick mich hin. Sind wir hin, da war so Camps und alle so, die einen für MHD, die anderen so. Dann dachte ich so, ey, hier sind so viele International Producer, scheiß drauf, Mann, ich nutze das für mich selbst, weißt du, scheiß auf MHD Produce und so, ich zieh das jetzt für mich durch. Weil ich hab das voll geil gefunden, weißt du, so frischen Wind. Dann war ein Produzent, Jacques Chirac heißt der ist aus Holland. Der hat, der Typ ist so ein Motherfucker, das ist so krass, ne? Wir hatten so einen Tag Session, wir haben zwei Nummern gemacht. Eine war dann diese Two-Step-Garage-Nummer. Und ich war auch so, ich so, ey, weil er ist eigentlich bekannt für so übertriebene Dancehall-Hits. Mhm. Bruder, die haben 6 Millionen Einwohner oder 12 oder 10 Millionen und der hat Songs, die haben 40 Millionen Streams. Der hat aber so 10 Songs, die haben 40 Millionen Streams. Überleg mal, wie krass.
Ist voll krass, ne? Mhm,
das ist voll
obwohl
krass.
Obwohl der Markt eigentlich kleiner ist,
voll.
Zünden die Sachen da viel mehr.
Aber das geht halt Belgien, Frankreich, Deutschland. Und da meinte er auch so, er so, ah, you're from Germany, right? Ich so, ja. Und da meinte er so, ja, ist das krass, dort Gold zu gehen? Ich so, ja, klar. Ja, da bin ich auch Gold. Ich so, wie, du bist Gold?
Er
so,
die ja. Nehmen Deutschland so mit.
Er so, ja, I have a song, Drank and Drugs. Und ich denke, Drank and Drugs, hä, ich kenne das. Weil wenn etwas Gold ist in Deutschland, du kennst das. Dann sagt er so, ah yeah, Stoff und Snaps. Kennst du das, Stoff und Snaps? Wenn deine Alte chillen will, kein Problem. Dann komme ich vorbei. Nee, ich kenne nicht. Wenn du es hörst, safe.
Bestimmt so.
Ey, und das ist einfach so, die verstehen nicht mal, was sie da sagen. Die haben das einfach übersetzen lassen, so, weißt du, und machen das Ding. Und der sagt, ja, damit bin ich in Deutschland auch Gold. Das heißt, ich bin 6-mal Platin in Ding. Der hat jetzt einfach MTV Awards gewonnen als bester International Act. Nicht mal Producer. Und er ist nur Producer. Weißt du, das wird dort voll respektiert. Und mit ihm jedenfalls, genau, waren wir in Paris und ich meine dann auch, weil er hat die Vision voll gleich gecheckt. Ich so, ey, ich würde voll gerne so eine UK Two-Step Garage-Nummer machen. Er so, ja klar, ey, 15 Minuten Produktionsstand. Ich habe die Chords eingezockt, er macht die Drums, ich mache den Bass, zack, ich habe direkt dort geschrieben, aufgenommen, fertig.
Geil.
Ey, das ist, weißt du, das ist das, du hast diese Vibe so. Das
kommt
so.
Jetzt raus oder was demnächst?
Genau, und das ist auch so ein Move. Also jedem, den ich den Song zeige und die das auch checken und kennen, sagen, geile Nummer, aber auf der anderen Seite, meine Erwartungshaltung ist nicht so hoch,
weil du weißt, wahrscheinlich es werden die Leute noch fremd. Nicht checken, ist
genau.
Vielleicht noch zu früh.
Ja, weißt du? Ja, das ist das.
Aber trotzdem machst du es halt, ne?
Voll.
Ist halt nice.
Ich muss, oder es ist auch so eine Nummer, ich muss.
Ja, ja.
Weil das ist so,
du fühlst es halt, du bist halt auch Musiker voll. Durch und durch. Ne? Wissen vielleicht auch viele nicht, wie du selber eben gesagt hast, du produzierst, du machst Songwriting, du machst viele Sachen. Wie ist denn das, wenn du für jemand anderen schreibst? Gehst du da anders an die Nummer ran als, ja, irgendwo schon, ne? Passt du dich dann da vielleicht manchmal an und sagst, ey, wir machen was, wenn er eh schon offen ist und sagt, ey, mach mir einen Hit, machst du irgendwas, passt du dich an, weißt, was auch, wo du dir sicher bist, dass es durchknallt?
Ja, voll. Also es ist so, also am Anfang musst du natürlich auch, du kannst ja auch, du musst dich auch ein bisschen den Künstler immer anpassen, weil als Writer bist du nur, und auch Producer bist du Dienstleister, weißt du? Außer du kommst halt mit so einer Vision, das nehmen auch viele an und das ist halt auch meistens das, was ich mache. Ich schicke keine Beats rum und hoffe dann, dass die genommen werden und so kommen auch nicht die Leute. Also keiner ruft mich an und sagt, ey, kannst du mir Beatpakete schicken? Weil ich habe auch keine Beatpakete. Ich bin ja selber Artist und ich produziere dann lieber, ich mache eine Session. Das heißt, die Künstler rufen mich an und sagen, ey, hast du Zeit? Ich würde voll gerne mit dir arbeiten an einem Song.
Ja, weißt du? Ist der Vibe auch komplett
genau, anders. Genau, ne? Weißt du? So, ja, das bedeutet jetzt auch nicht, dass ich bei jedem schreibe, wo ich produziere, aber man ist gemeinsam im Studio. Man wählt gemeinsam aus, welche Richtung man macht.
Du hast deinen Einfluss drauf.
Genau, weißt du? So, man hat so Visionen, man geht so dahin. Und beim Songwriting ist halt, also je nachdem, ob jetzt jemand einen ganzen Song geschrieben haben möchte oder meistens auch einfach nur Hilfe. Mhm. Weißt du, so, es ist wie, ich habe ein paar von meinen Jungs stehen einfach in meiner GEMA. Die haben keine Ahnung, also die haben nicht mal was mit Musik zu tun. Die sind im Studio, weißt du, ich überlege so, ich mache so dies, oh, okay, krass. Dann sagt einer einfach so ein Wort. Ja, geil, nehme ich. Ach, scheiß drauf, nimm 10% GEMA, weißt du? Der so, hey, was ist GEMA? Weißt du, so, das ist das. Ich trage einfach manchmal einfach krass, auch so ein, weißt du? Weil krass, das ist ja trotzdem, das bedeutet ja jetzt nicht, dass die meine Songwriter sind. Mhm. Weißt du, so. Mhm. Die haben dann vielleicht einen Input gegeben, haben dann so irgendwelche Ideen oder mach doch mal sowas und das reicht schon. Aber wenn ich komplett Songwriter für Leute, ist halt, dann sitze ich da, du willst jetzt einen Song haben. Dann sag ich, ey, was hast du, also worauf hast du Bock? Dann sagst du, ey, so und so. Oder ich sag, erzähl mal von deinem Leben, zum Beispiel, was weiß ich. Du bist jetzt da und da aufgewachsen. Als Beispiel, du möchtest was Emotionaleres, dann geht man halt darauf. Ansonsten ist auch zum Beispiel voll oft geben die Artists dann auch, ich hab Bock auf so eine Nummer. Weißt du, dass die selber die Visionäre eigentlich sind, weißt du, so ein Titel.
Aber das nicht so richtig umsetzen können.
Genau, also, weißt du, oder einfach, genau, entweder Hilfe oder einfach, das ist eigentlich, Songwriting ist eigentlich sowas wie, du holst den Produzenten, weißt du? Es ist, weil am Ende...
Machst du nur Gesangssachen? Schreibst du nur Gesangssachen
oder auch, hast du auch schon Rap-Sachen geschrieben? Auch Rap-Sachen schon, so. Aber das ist so mehr so, wie gesagt, das ist so, die möchten einfach einen frischen Wind, weißt du, vielleicht einfach mal ganz weg von dem, was die selber, einfach nur noch eine Erweiterung, weißt du, es muss ja auch nicht sein, es gibt auch Leute, die schreiben ihr ganzes Album selbst, aber einen Song möchten sie schreiben lassen oder helfen lassen, weißt du, solche Sachen.
Siehst du die Debatte so, wenn Leute sagen, ja, ist nicht real, wenn du dir Sachen schreiben lässt?
Ach, ganz ehrlich, keiner geht hin und sagt, Sylvester Stallone ist nicht real, weil er gar nicht Rambo ist. Oder im letzten Film war der Boxer, jetzt ist er Motherfucker. Weißt du, das ist so, ich meine, das ist auch das. Ich könnte jetzt...
Würdest du für dich auch schreiben lassen?
Ja, also ich, wenn jemand kommt, der eine richtig geile Songidee hat, weißt du, oder wie gesagt, auch meine Jungs, manchmal, die geben irgendwelche Wörter rein, ich nehme das einfach. Karussell war so random, irgendein, so ein Kollege, weißt du, der meinte dann, wobei, der macht auch noch Musik, aber der ist so... Der hat mir einfach mal so WhatsApp so einfach Song-Titel-Ideen geschrieben. Das, weißt du? Mhm. Oder manchmal auch so, irgendwie, er ruft mich an, sagt, ey, hast du Song-Idee? Lichter, als Beispiel. Und dann fängt er an, ja, das ist mein Lichter, als Beispiel, weißt du? So,
solche Sachen. Ist aber auch, glaube ich, nochmal ein Unterschied, also wie du auch gesagt hast, ob du jetzt ein Typ bist, der sich alles komplett schreiben lässt und nie selber ein Wort geschrieben hast und gar nicht weiß, wie man einen Song schreibt, oder wenn du dir jemanden holst, der dich unterstützt und der dir hilft, der dir Wörter reinschmeißt und so. Sowas ist ja cool, wenn aus einem Gruppengedanken irgendwas entsteht, weil mehrere Köpfe können immer
ist wirklich so, auch eine andere Meinung. Aber das nächste Ding ist, was die meisten Leute halt auch denken, ist, wenn du dir einen Song, und das sage ich, obwohl ich Songwriter bin, ne? Aber es gibt sicherlich Songs, die, wenn ich die performt hätte, vielleicht nicht diesen Anklang gefunden hätten. Mhm. Weil es ist am Ende auch einfach du als Charakter, wie du rausgehst, wie der Song passt. Weißt du, so, wenn das, also es gibt auch Songs, die kannst du nicht performen. Die liegen dir einfach nicht. Ob jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine harte Gangster-Rap-Nummer schreiben würde, jetzt als Beispiel, ne? Ich kann doch jetzt nicht den Song nehmen und dann denken, ich würde den genauso gut, was weiß ich, performen wie jetzt, sagen wir, ein Bushido, weißt du? Der diese das
muss schon passen.
So, ja, weißt du, so, stell dir vor, ich mache so ein Sonny Black-Album für mich selber. Ja, weißt du, so, das ist das. Ja. Deswegen, es muss schon...
Aber hast du persönlich schon, hast du schon für Durchbrüche gesorgt, sag ich mal so? Hast du schon Songs geschrieben für Leute in Deutschland vielleicht, die mit dem Song dann quasi ihren Durchbruch hatten oder ihren ersten Klick-Hype oder ihren ersten... Spotify-Hype oder was weiß ich so?
Ja, wie gesagt, es ist so, aber es muss nicht nur am Song liegen. Weißt du, wie gesagt, ich glaube, da gehört wirklich alles mit dazu. Die Zeit, der Artist, die Produktion, das. Deswegen, also jetzt so vorauf wegzunehmen, so ich bin der Typ, der ja, ist immer so ein bisschen zu viel, weil das dann, das ist ja auch genau das. Dann würde ich es doch bei mir genauso machen. Weißt du, deswegen, es ist einfach eine Art und Weise, also klar, auch wenn
diese
das...
Diese Kombination und das muss alles stimmen.
Alles muss stimmen, weißt du, so, sonst, wenn ich wüsste, wie das Rezept funktioniert...
Dann würdest du es selber machen.
Dann hätte ich ja nur 100 Millionen Streams auf jedem Song oder 50 oder was weiß ich was, weißt du. Klar habe ich ein Gefühl dafür, ich bin natürlich auch, wie gesagt, Produzent und Writer und habe auch sehr viele Visionen so, aber wie gesagt, bei den anderen, wenn die bessere Charakter sind, dann warum nicht, weißt du, oder... Ich bin auch jetzt zum Beispiel nicht so der Social-Media-Typ und ganze Zeit vor der Kamera und dies, das, weißt du? Oder so ein, auch wie gesagt, stell dir vor, ich nehme so einen Meadow-Song und ich performe den. Ich krieg ja nicht dann auch 40 Millionen Streams, weißt du? So, das ist das, da passt schon so ein Meadow, junger Typ, dynamisch, voll Bock, weißt du?
Passt alles zusammen,
voll,
ja, das der passt. Hype ist gerade da.
Richtig, und das ist das, wenn das drumherum passt,
ja, wenn das alles stimmt, dann
ist das das,
knallt
weißt du?
Es auch irgendwie deswegen, so, ne?
So rauszunehmen, dass ich der Mann bin für den Durchbruch von, ist voll übertrieben einfach. Ja. Das redet man sich ein, wenn man so... selber so voll die Probleme mit sich hat.
Ja,
weißt du, so,
dann,
ja doch, und der Penner, da habe ich das gemacht und so. Ach.
Verdienst du mit Producen und mit Songwriting nicht für dich, sondern für andere Leute viel Kohle so?
Meine Haupteinnahmequelle, bin natürlich ich selber.
Ja.
Aber ich mache dieses Producing und das Songwriting nebenbei auch nicht, weil ich aufs Geld angewiesen bin, sondern es macht Spaß, weißt du, so, es ist so, man hat Bock drauf, weißt du, du kannst es dir halt dann auch aussuchen irgendwo, weißt du, zum Beispiel.
Ja, weil Nico zum Beispiel, der ist ja auch Producer.
Ja.
Und der hat ja auch schon lange Jahre produziert, wissen vielleicht auch viele noch nicht so, weißt du, viele Sachen gemacht, aber der macht jetzt aktuell, also der konzentriert sich quasi auf seinen Shit, so,
ja.
Weißt du.
Ja.
Der im Gegenteil so, ich glaube, der hat keine Lust darauf, jetzt sich noch irgendwie einen anderen Film oder irgendwo anders reinzuarbeiten oder so.
Klar.
Aber für dich ist es so ein Faktor, wo du sagst, ey, das erweitert meine Arbeit quasi.
Ja, es ist halt auch so eine Sache, ich fühle halt auch viele Sachen, die zu mir nicht passen.
Mhm.
Weißt du, zum
Beispiel. Und dann kannst du es da ausleben.
Genau, oder? Weißt du, so zum Beispiel voll die harten Beats, so wo du straight fett, zum Beispiel das Capo-Intro, ja, Intro hieß das, aber auf alles auf Rot.
Ja.
Das war ja meine Produktion,
ja, genau,
weißt du? So, aber so ein Beat für mich, weißt du? Ich meine, es ist ja auch sein Text und sein Leben. Ich führe ja nicht dasselbe Leben wie er, weißt du? Dass ich sagen könnte so, ey, Dings, kann ich dir den Text abkaufen? Als Beispiel, weißt du? So, komm, lass mich das machen. Das funktioniert nicht. Aber er hatte diese Intro-Idee zum Beispiel und dann waren wir auch im Studio, habe ich dieses epische, ich liebe das halt voll, weißt du? Habe ich so episch Ding gemacht. Am Anfang hatte das auch gar keine Drums. Und der hat das drauf so drauf gerappt dann, hat mir das geschickt. Kurz vor Albumabgabe. Ey, Bro, was ist mit Drums? Ich sag so, ich dachte, das ist so ein Intro, weißt du? Dann er so, ich so, ey, ich würde so einfach Drums machen, wie ich fühle. Er so, Bruder, feel free, gib ihm. Drums gemacht, er hat's gehört, er so fett und fertig. Das meine ich, so eine Nummer könnte ich nicht machen, weißt du? So, und dann ist das halt so eine Sache, das funktioniert bei mir nicht, aber ich hab voll Bock drauf.
Yeah.
Auch auf dem Casey-Album habe ich auch einen Beat. Der wohnt jetzt ja auch in Stuttgart bei uns dort.
Ja.
Der hat mich angerufen, er so, ey...
Auf dem Neuen jetzt, oder was?
Mhm, genau, er meinte so, ey, ich bin Dings im Studio mit Summer, hast du Bock, so, weißt du? Und dann war ich halt auch dort, wir haben Beats gemacht und so, ein bisschen vorgespielt. Ich glaube auch, die haben sogar einen gepickt, also das letzte Mal, als ich ihn gefragt habe.
Das ist auch cool, so Vibes zu catchen mit anderen Leuten. So, das erweitert bestimmt deinen Horizont dann auch für deinen eigenen Shit.
Ist auch so, und ich sehe ja auch, wie die arbeiten.
Genau.
Weißt du, so, das
ist das. Da nimmt man
dann
viel mit, so, ne?
Genau, ich sehe dann so, ah, okay, ein Casey schreibt seine Sachen so, ah, ein Summer Jam schreibt seine Sachen so, weißt du? Und dann bin ich aber auch, ich bin so ein Typ, ich bin dann nur da, um für die Beats zu machen. Ich gehe da nicht hin und versuche mich da rein zu snitchen als Sänger noch. Ey, kann ich die Hook machen oder so? Ich
bin quasi Produzent einfach.
Ja, weißt du, so. Und das ist auch das, glaube ich, warum die Leute mich anrufen können, ohne so ein, boah, wenn wir den anrufen.
Scams ich da nicht noch mit rein.
Ja, so, ey, wenn wir den anrufen, will der jetzt auch noch eine Hook oder will der Dinger. Weißt du, so, die rufen mich an, sagen, ey, ich möchte einfach nur ein Beat so. Du machst ja auch nice Beats, komm rum, Session, dies, das. Das war's, mehr ist das nicht. Und ich finde das halt auch geil. Weißt du, wie gesagt, ich habe meine Erfahrung, ich kann so, weil den Beat, den ich auch auf dem Casey-Album habe, der ist hart. Der ist, also ich selber könnte den wahrscheinlich auch nicht machen, weißt du? Deswegen, dann cool, ist das, ich lebe mich selber so einfach
voll fresh, aus.
Voll, es macht Spaß, es macht einfach Spaß.
Geil.
Das ist das.
Geil. Ja, du hast Spaß an deinem Beruf, Mann, das ist das Wichtigste, glaube ich, das A und O, Alter. Ja, bevor wir weitermachen, ich mache normalerweise immer noch eine Insta-Story, damit die Leute am Ende noch ein paar Fragen stellen können, ja? So eine Insta-Story-Fragerunde, weißt du? Dann machen wir mal ein paar Fanfragen.
Was meinen die eigentlich?
Yes, yes, yo, fellas. Ich bin hier am Start mit Remo Music, man. Alles gut, Bruder?
Ja, bei dir, Bruder.
Alles easy, man. Ihr habt natürlich jetzt wieder die Chance, eine Frage zu stellen. Stellt hier oben eine Frage rein. Wir werden die am Ende vom Interview beantworten. Peace.
Wo ist mein Handy? Dann kann ich das reposten.
Bruder, ich würde, was ich gerne nochmal machen würde, ist so ein bisschen auf deine Vergangenheit, so durch deine Vergangenheit durchsteppen.
Gerne.
Das mache ich hier immer ganz gerne, um auch nur so ein bisschen zu wissen, so
gerne,
wie deine Kindheit war, wie deine Anfänge waren und so. Du bist ja, was bist du für ein Landsmann? Du bist halb Türke, halb Deutscher, glaube ich, ne?
Nee, ich bin Full Türke.
Ah, du bist Full Türke?
Ja.
Okay, krass.
Aber halt, ja, ein Deutscher mit hier geboren und so.
Ja, bist du hier geboren?
Ja.
Wo bist du geboren?
Stuttgart. Oder? Wo sonst?
Komplett da aufgewachsen,
ja, ne? Stuttgart, Leonberg halt aufgewachsen, aber in Stuttgart geboren. Das war meine Mutter so wichtig. Die wollte, dass auf meinem Pass einfach Stuttgart steht.
Ja.
Die ist dann extra Stuttgart Krankenhaus und so, als ich schwanger war. Und genau, Stuttgart geboren. Dann haben wir irgendwie in Leinfelden gewohnt. Das ist so nähe Flughafen dort irgendwo. Und als ich drei war, dann nach Leonberg. Und seit meinem dritten Lebensjahr wohne ich dort auch.
Mhm.
Und krass, aufgewachsen. Das ist
sind deine Eltern so... Sind deine Eltern so, sag ich mal, eingedeutschte Türken oder sind die so richtig Hardcore-Türken? So?
Na,
weißt du, was ich meine? So? Ja. Du kennst ja diese Unterschiede.
Ja.
Sprechen die Deutsch richtig
gut? Also meine Mutter spricht mittlerweile sehr gutes Deutsch, mein Vater immer noch nicht. Aber das ist halt auch, ich meine, der war immer in irgendwelchen Firmen und da waren halt auch Türken, weißt du? Und also... Wenn er bei der Arbeit sogar Türkisch sprechen kann, zu Hause Türkisch sprechen kann, weißt du, dann draußen im Café mit seinen Freunden Türkisch sprechen kann, dann ist normal. Wo, und dann hast du noch eine Frau, die eh Deutsch kann und wir Kinder sind immer Dolmetscher, weißt du, so. Du
machst über die ganze Papierkram.
Genau, weißt du, so, hier, mach mal das, mach mal das. Ja, so, weißt du, als Drittklässler musst du schon so schreiben für was weiß ich was machen, das ist nicht mal, keine Ahnung, was die Wörter bedeuten. Ja. Dann brauchst du, hast du zumindest nicht eigentlich Deutsch gebraucht, weißt du.
Ja, ja.
Und das ist halt das. Aber, also der spricht schon Deutsch, aber halt sehr gebrochen, weißt du, so.
Kennt man.
Und immer noch mit Akzent, ja. Also der versteht auch alles, aber ja, sein Deutsch ist jetzt nicht so prickelnd, so. Meine Mutter ganz anders, die hat, als sie herkam, auch deutsche Freundinnen gehabt direkt und so, weißt du, auch viel Deutsch gesprochen und man merkt auch, also man, die hat natürlich immer noch ein bisschen der, die das zum Beispiel, das ist ja, bei uns gibt's das ja gar nicht, weißt du.
Deutsch ist halt auch eine krass schwere Sprache,
voll,
so, ne?
Voll, das ist so kompliziert auch, das ist klar, du hast so ein bisschen manchmal deine Sprachfehler.
Normal.
Aber sonst, genau, also meine Mutter spricht sehr gutes Deutsch, mein Vater ist okay und die sind aber auch nicht so auf Hardcore und ey, du, also ich meine, ein bisschen strenge Eltern hat man immer so und das ist auch gesund, weißt du. Ich durfte jetzt nicht, keine Ahnung, meine Eltern haben nicht gesagt, geh besauf dich, geh Drogen nehmen, geh rauchen, das nicht. Ich musste auch heimlich rauchen so damals. Ja, normal. Weißt du? Ja,
ich musste rauchen.
Das Krasse ist auch, ich weiß auch noch, das Schlimmste war, ich war bei meinem Onkel in Frankfurt damals und der hat die Kippenschachtel gefunden, das allererste Mal. Boah, ich war so 16, 17. Boah, Scheiße. Alter, ich hatte so Schiss, weißt du, ich hatte vor meinem Onkel auch immer richtig Schiss. Und dann erstmal so direkt mit Nackenschelle, so, weißt du, hat meine Mutter angerufen, ich voll Panik. Mittlerweile, ich rauche vor meinen Eltern, weißt du, also es ist so. Ich meine, ich bin 27 Jahre alt, weißt du, so. Stoppen können die das eh nicht. Und ich, wenn du etwas verheimlichst, ist auch so, weißt du, so, Mama, ich gehe mal kurz raus oder ich gehe kurz singen, weißt du, die kommt zu mir nach Hause, wir trinken Kaffee, wir rauchen Kippe, wir reden ganz normal. Also so, es ist nicht so auf. Ding, weil das Krasse ist, ich habe auch früher, mein Vater hat mir dann damals Kippen angeboten, weißt du, er so, rauch vor mir. Und ich so, nein, ich rauch nicht, weißt du. Er so, doch, ich weiß doch das raus. Ich so, er so, hier, nimm eine Kippe, rauch vor mir. Dann sage ich, ey, das ist doch voll respektlos. Und dann hat er gesagt, ey, bei der Kippe gibt's eh keinen Respekt mehr. Das ist schon weg. Du rauchst. Was willst du da jetzt noch an Respekt bekommen, so, weißt du? Wow, du rauchst, aber machst das heimlich, oder was? Und dann hat er gesagt, hier, dann rauch wenigstens vor mir, dann ist die Sache auch durch.
Ja.
Kippe genommen. Vor allem, ich habe von meinem Vater zuerst geraucht, bevor ich von meiner
Mama geraucht habe. Okay, krass, Mann.
Und dann kam das halt,
weil dann hast du so ein Verhältnis,
ist auch
weißt
so.
Du, wo man auch drüber quatschen kann und so. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie Angst hast vor deinen Eltern, irgendwas zu sagen und du kannst nicht mit denen über gewisse Themen reden und so. Dann machst du es erstens erst recht, heimlich und deine Eltern können dann auch keine Kontrolle irgendwie darauf nehmen, so, weißt du?
Deswegen, also so sind meine Eltern aufgechillt, weißt du?
Und so bist du verhütet, bist du behütet groß geworden so? Warst du privilegiert? Habt ihr Cash gehabt, Cash gehabt, immer Struggles gehabt oder so?
Also
oder?
Es ist so, meine Eltern haben sich, als ich 11 war, haben die sich scheiden lassen dann. Mhm. Und dann, also bis dahin war es okay. Ich war jetzt nicht, ich bin nicht in dem guten Elternhaus, jetzt so reich und so, das nicht. Es war okay, weißt du, so genau so, dass es gereicht hat für die Familie. Mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter hat geputzt, so klassisches Ding einfach. Und Hausfrau dann natürlich auch. Und dann halt irgendwann, dann kam die Scheidung von meinen Eltern. Dann war es natürlich so, und vor allem ich war 11, genau die Pubertät, weißt du, da, wo man eigentlich den Zusammenhalt voll braucht. Mhm. Ich habe die Schule dann so auch verkackt und so, weißt du. Aber das Ding ist, ich habe halt schon früher, als ich 3 war, weil in der Wohnung, wir haben in so einer Klavierfabrik gewohnt, weißt du, wir hatten so eine Werkswohnung, also eine Firma, und meine Eltern waren Hausmeister dort quasi. Und meine Mutter hat halt die Toiletten geputzt, weißt du, und ich habe so mit 4 Jahren, das erzählt die mir heute noch, habe ich gesagt, Mama, ich werde eines Tages dafür sorgen, dass du nicht mehr putzen musst, so Toiletten putzen musst. Und das war auch so mein Antrieb, weißt du, so die Familie irgendwie rauszuholen. Und dann, wie gesagt, als ich dann 11 war, haben sich meine Eltern scheiden lassen, und da waren wir so richtig, meine Mutter und meine Schwester und ich, so sehr, sehr früh einfach auch kein Geld gehabt, weißt du, dann war... Vater war weg, kein Geld gehabt, weißt du, meine Schwester hat auch früh ein Kind bekommen, früh geheiratet, weißt du, aber trotzdem, dann braucht man ja auch noch die Mutter, weil, weißt du, sie ist, also meine Mutter wollte das nicht, hat gesagt, lass dir lieber Zeit, aber es ist halt passiert, weißt du, sie war verheiratet so, da kann man ein Kind machen, hat Kind gemacht und hat, aber man braucht die Hilfe der Mutter, und dann ist meine Mutter quasi mit mir, meiner Schwester und ihrem Enkelkind, weißt du, und man hat wenig Geld. Meine Mutter musste arbeiten gehen, wer macht den Haushalt, und es war schwer, weißt du, so.
Und dann hast du Schule verkackt, hast du
gesagt, alles komplett, Schule verkackt, sitzen geblieben, geflogen, dann Hauptschule, auf die nächste Schule, da geflogen, dies, das, weißt du, aber das meine ich, man kriegt sich irgendwann selber in den Griff, das können deine Eltern gar nicht, weißt du, klar ist das ein Einfluss von zu Hause, aber auch meine Jungs, weißt du, ich bin so, direkt neben dieser Fabrik, war so links, waren so die Bonsengegenden, und rechts waren die Hochhäuser. Und halt bei den Hochhäusern, weißt du, so nur Assi-Leute, was willst du da? Dings, ey, ich schwöre, ich habe 8 Jahre alt, weil ich habe gesehen, wie eine vor mir gekokst hat. So, ich wusste nicht mal, was das ist. Ich sag, ey, darf ich auch? Nein. Okay. Ich habe nicht mal gefragt, ich wusste, und dann irgendwann, so mit 17, 18 so, dann weiß ich auch, was das ist. Man sieht das ja überall, weißt du, man hört das. Dann denke ich, krass, ich war so, wie jung war ich, und vor mir hat jemand gekokst, so, weißt du.
Also, hast du auch viel Scheiße gebaut dann in der Zeit, oder?
Ja, auch so mal so Gauner-Sachen, weißt du, so mal da, so kleinkriminelle Sachen halt. Ich denke, wie auch fast jeder andere. Also ich habe Gott sei Dank, man wurde so irgendwie instinktiv oder von irgendwem abgehalten, die ganz große Scheiße nicht zu machen. Na klar, habe ich auch Anzeigen gehabt und so und ein paar Sachen auch, aber ich bin auch immer so ein bisschen gerade so aus der Scheiße gekommen. Und wie gesagt,
das ist auch was, glaube ich, was du so aus dem Elternhaus dann irgendwie auch mitkriegst, so, weißt du? War bei mir auch so. Ich habe immer viel Scheiße gebaut, viel durchgemacht, viel Sachen auch ausprobiert und so, aber am Ende des Tages immer nach Hause gegangen und am nächsten Tag irgendwie in die Schule gegangen, weißt du? Ja. Auch wenn ich drauf geschissen habe und da nur Scheiße gebaut habe.
So.
Ich habe irgendwie diesen Trieb gehabt, trotzdem noch irgendwie was so zu machen. Das gehört dazu, das muss irgendwas Stabiles noch sein. So,
das Ding ist halt auch, meine Mutter hat es auch nicht so gemacht, dass sie gesagt hat, ey, du darfst das nicht, sondern meine Mutter, wenn ich gesehen habe, wie enttäuscht sie war, weißt du, das hat mich dann kaputt gemacht. So, wenn ich zum Beispiel, da kommt die erste Anzeige, was weiß ich, gefährliche Körperverletzung, weißt du, so, nächste Anzeige, schwere Körperverletzung, dann das, dann das. Und dann sehe ich, wie meine Mutter darunter leidet. Das ist das, warum ich es dann irgendwann nicht mehr gemacht habe. Nicht, weil sie gesagt hat, hör auf, du darfst das nicht machen, weißt du. So, du siehst, wie traurig deine Mutter ist, weißt du, dann hier, der ist so Einbruch, wie ist das, dann, und du wohnst zu Hause, deine Mutter kriegt diese Briefe, du musst vor Gericht, weißt du. Ey, das ist das Schlimmste.
Das ist voll ekelhaft.
Ja, und dann hat das auch irgendwann aufgehört. Ich meine, klar, man war in der Pubertät, man wächst so den Umständen entsprechend auf, aber irgendwann musst du die selber in den Griff bekommen. Ja. Anders kannst du das.
Was war dann der Weg, Bruder? Wie kam es zur Musik? Was hast du vorher gemacht? Hast du gearbeitet? Hast du studiert? Ja. Was war dein Beruf vorher und wann kam der Trichter auf die Musik?
Oder also meine Mutter hat halt, die war halt immer hinterher, weißt du, immer Probleme in der Schule und so, weißt du, hier, dies, das. Irgendwann hat sie dann gesagt, ey, guck mal, deine Schule ist fertig und du kriegst deinen Arsch nicht hoch, weißt du, mach was. Ja, bewirb dich, ja, du weißt also ja, was ist.
Nach Schule erstmal.
Ja, erstmal, genau, so ein Jahr. Und dann hat sie gesagt, ey, weißt du was, du gehst zur Bundeswehr. So, was? Die so, ey, wenn du zur Bundeswehr gehst, mach diese freiwillige Dings, deinen Wehrdienst, dann hast du ein Zeugnis in der Hand, womit du überall hin reinkommst. Und ich so, nein, als ob das damit zu tun hat, dies, das. Aber so meine Mutter zuliebe, ich so, komm, scheiß drauf, ich geh dahin. Dann, ich war noch der letzte Wehrpflichtige, ich habe das nur 6 Monate machen müssen. Ich schwöre, ich kam raus.
Krass, du bist, wie alt bist du?
27.
Ja, okay, ich bin 28. Ich hätte eigentlich auch noch gehen müssen, ja. Hatte aber eine Knieoperation, deswegen konnte ich nicht gehen.
Und ja, das war genau, ich vorbei. War die letzten Wehrpflichtigen, ich war einer davon.
Krass.
Und dann habe ich das gemacht, dann kam ich raus und ich bin ja eh ein Typ, weißt, ich kann viel reden, ich bin Ding. Und dann habe ich gesagt, ey, ich möchte so irgendwas verkaufen, ich möchte reden mit vielen Menschen, dies, das, weißt du. Dann habe ich mich bei O2 beworben, direkt so erste Ding, erste Bewerbung. Bin ins Vorstellungsgespräch und dann, ich muss sagen, meine Mutter hatte echt recht, dieses Schreiben von der Bundeswehr, ich war genau so. Ich sag's ja ganz ehrlich, ich bin mir eigentlich sicher, ich werde einer der besten Mitarbeiter bei Ihnen in der Firma, voll selbstbewusst. Also ich habe so gelesen, man muss selbstbewusst sein. Dann sagt er, und wie kommen Sie drauf? Dann sage ich, gucken Sie mal, ich habe den Verkauf eines Türken und die Disziplin eines Deutschen, leg ihm so dieses Ding hin, weißt du, dieses Zeugnis von Bundeswehr. Ja, Sie haben den Job. Ich war genau so. Ja, sie haben den
geil,
Job.
Geil.
Da habe ich dort Ausbildung gemacht.
Aber ich muss auch sagen, nochmal auf dieses Bundeswehr-Thema. Ja. So, ich hatte damals auch viele Kollegen und Freunde. Das prägt einen schon krass, yo. Also ich kenne schon Leute, die da reingegangen sind, als voll die Kinder so, sind zurückgekommen als richtig straighte, gerade Männer so.
Ja.
Boom, ich gehe jetzt meinen Weg und so, dies, das. Weißt du? Das hat schon so ein bisschen Einfluss,
was? Ist es auch. Also das Krasse ist, das ist halt voll die gute Vorbereitung eigentlich. Ja. Aber Bruder, ich bin ein Typ, ich fuchs mich halt überall durch.
Yeah.
Ich habe so direkt dort einen Oberen gehabt, weißt du, so einen Oberen mit einem besseren Dienstgrad.
Ja.
Und der war voll der Coole, ich habe mich mit dem angefreundet, ich habe nichts mehr gemacht irgendwann, weißt du, ich war so immer mit dem am Chillen, weißt du, wir haben so, ich sag so, ey, sag mal dem, der soll Liegestützen machen und so, der war Liegestützen, weißt du, wir haben einfach nur Scheiße gebaut, so.
Krass.
Und dann,
wie ist es da so, Bundeswehr, Bruder, hat man da so auch rassistische Begegnungen und sowas? Habe ich mal damals
tatsächlich
gehört, ein paar Kollegen, die da waren, so.
Also das Krasse ist, also da sind eigentlich full Russen, ein Schwarzer war da und ich. So, und dann war halt noch so ein Araber da, der war aber so richtig deutsch, der Schwarze war auch so ein richtiger Deutscher, weißt du, so komplett schon so. Ich glaube auch, der Schwarze war sogar mit deutschen Eltern groß geworden, ich glaube, das war ein Adoptivkind, weißt du, so. Aber ich und die Russen, wir waren da, weißt du, aber die Russen sehen halt auch deutsch aus eigentlich, weißt du, so. Und es ist schon so ein bisschen, du merkst schon, nicht von den Offizieren oder von Ding, sondern untereinander, weißt du, du hast so trotzdem dieses bisschen, ey, du dienst hier für dasselbe Land gerade wie die anderen, weißt du, so, es ist doch hier, ich mach was für die Deutschen, aber es ist immer noch so ein bisschen, als ob das dir nicht anerkannt wird, weißt du, so, ja, das ist der Türke, ja, weißt du, natürlich hast du das bisschen, aber auf der anderen Seite, ich bin es gewohnt im Leben, egal wohin ich gehe, ich bin nie der Deutsche, wenn ich in die Türkei fliege, bin ich der Deutsche. Aber hier bin ich sowieso nicht. Also dieses Problem hat man überall, weißt du? So, geh zurück in deine Heimat, du bist der Deutsche da. Hier bist du der Schwarze, weißt du? So, da geht keiner und sagt, ey, Dings, ja, Mann, auch mit der Leon, ja, ja, krass. Geil und so. Das
ist voll krass, Mann. Dadurch entstehen halt auch, können auch voll die Identifikationsprobleme entstehen. So, du weißt gar nicht, wer du eigentlich bist. So, weißt du? Ich meine, da bin ich der Deutsche, hier bin ich der Türke.
Ist auch so.
Wer bin ich jetzt eigentlich?
Ist auch so, weißt du? Ja, klar. Und das ist auch genau so eine Sache. Das ist auch, warum wir, unsere Generation, sich immer den Leuten auch anpasst. Weißt du, jetzt geh mal, wenn du einen Deutschfreund hast, geh mal zu den Eltern. Da bist du nicht der Afrikaner, weißt du, so der Ding. Dann gehst du hin, hallo, ja.
Weißt du, Bescheid, ist so, da bist du so ein Ding, da bist du richtig deutsch dann einfach so.
Passt dich halt an,
ist auch so. Und dann bist du mit
dem, ja, weißt du, genau, und ich hatte das ja im Job auch schon bei O2, weißt du, wenn so Deutschkundschaft kam, war ich der seriöse Typ, sie sprechen aber gut Deutsch, Typ, weißt du, so. Und wenn dann die Kennex kam, war ich so, ey, Bruder, guck mal, das ist das Beste, was du machen kannst, weißt du, der ist ein Laberdisch und so, weißt du, ist doch, Bruder. Das ist halt das, man, das hat unsere Generation voll, weißt du, und das meinte ich auch vorhin mit in Amerika. Das ist dann so, ich bin mir sicher, das hat man dort schon auch noch, aber wie gesagt, das ist ja auch das. Guck mal, so ein Obama war ja, also klar war das so, oh, ein schwarzer Präsident, das erste Mal, aber es war nicht so, nicht komisch, Also verstehst du, klar, für die Rassisten, für KKK und was weiß ich was, natürlich ist das komisch, weißt du? Und die Schwarzen waren zwar stolz drauf, aber es war jetzt nicht für die anderen Amerikaner, war nicht, wie kann das sein? Ein Afrikaner ist Präsident. Und was weiß ich, der Vereinigten Staaten von Amerika. Nein, das ist auch ein Amerikaner, weißt du? Und ich glaube, so in 100 Jahren haben wir das ja auch. Ja, ist dann krass. Sind wir so
ja, es auch ist krass. Die Deutschen, es ist so ein zweischneidiges Schwert auf einer Seite, weil auf der einen Seite ist es nicht komisch, sag ich mal, wenn da auch ein Schwarzer in hohen Positionen ist. So. Auf der anderen Seite hast du da trotzdem den Rassismus noch mal viel stärker als hier in Deutschland. So. Weißt du, was ich meine? So.
Voll, bestimmt, ja, klar.
In vielen Regionen, in vielen Situationen auch. Weißt du, kriegst ja auch immer wieder mit, irgendein Bulle hat wieder einen Schwarzen zusammengeschlagen, einfach so ohne Grund, in Anführungszeichen, oder abgeknallt oder was weiß ich nicht alles so, weißt du? Klar. Hast du da dann auch wieder so, das ist so dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite, deswegen kann man hier in Deutschland eigentlich auch froh sein, so. Natürlich ist es hier noch nicht so krass anerkannt und es ist noch nicht so krass in der Kultur verankert, aber auf der anderen Seite finde ich, hier hast du auch nicht, also da, wo ich jetzt groß geworden bin, habe ich schon rassistische Begegnungen gehabt und so, aber nicht in dem Ausmaß, so. Ja. Weißt du, was ich meine? So?
Ja gut, aber Mannheim ist auch
klein. Ja, ich bin aber in Hannover groß geworden. So. Ach so, okay. Also ich bin mit 11, 12 sind wir dann Richtung Mannheim gezogen.
Okay.
Und in Hannover im Norden, in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, da war ich der einzige Schwarze so.
Krass.
Weißt du, und da hatte ich dann schon so krasse rassistische Begegnungen.
Ja,
so,
voll,
weißt du?
Voll.
Und dann wirst du halt oft damit konfrontiert und fragst dich dann auch selber so, hä, warum bin ich anders und dies, das, bla, bla, bla.
Voll,
weißt du?
Voll.
Das stimmt schon, Mann, das ist schon so.
Das ist wirklich so. Ja, das ist krass. Also unsere Generation hat auch dieses... Es gibt noch nicht so viel Schwarze oder es gibt noch nicht so viel, also jetzt das Jahr, weißt du, oder Türken. Oder früher gab es nur Türken. Jeder war Türke.
Jeder war Türke.
Weißt du, so.
Ob der jetzt Albaner ist oder Araber oder so.
Genau, der sieht so aus, das ist ein Türke, weißt du.
Weil ihr Türken sind die schon am längsten.
Genau, so war das. Aber mittlerweile ist halt auch die Kultur, weißt du. Jetzt gibt es Araber, jetzt gibt es sogar Süd-, West- oder Nordafrikaner, weißt du, das ist jetzt auch nicht mehr so, ah, das ist ein Afrikaner, ah, das ist ein Türke, ah, das ist ein Ding. Jetzt gibt es Griechen, Albaner, sogar allein hier im Balkan. Jetzt gibt es die Serben, die Albaner, die Kosovo-Albaner. Ja. Verstehst du? Ja. Jetzt ist das so. Es ist ein Wandel einfach der Zeit. Ja, früher war auch jeder Albaner. Dann Kosovo-Albaner, Türke, Kurde. Früher waren alles Türken.
Ja.
Jetzt sind es Kurden, jetzt sind es Türken, jetzt sind Libanesen. Weil sogar bei den Arabern, weißt du? So.
Ja.
Der ist Algerier, der ist Marokkaner, der ist Libanese.
Ja, voll.
Deswegen so, es hat sich Gott sei Dank, ich glaube, es wird auch immer lockerer.
Es wird immer lockerer mit der Zeit, 100%. Ich merke es ja auch, der Zusammenhalt zwischen allen und dieser Vibe auf der Straße, sage ich jetzt mal. So, wir leben alle miteinander, so, weißt du, was ich meine? So, das finde ich auch schön, finde ich auch geil. Vor allen Dingen in den Städten dann, so wie du gesagt hast, Mannheim war dann für mich auch voll nice, Digga. Mhm. Voll viele Amis stationiert,
Viele
Schwarze am Start gewesen. Da war ja richtige Hochkultur, Bruder. An jeder Ecke hast du einen Barbershop, an jeder Ecke hast du einen Afro-Store, Bruder.
Stimmt.
Downtown, kennst du Downtown?
Nee.
Damals den Club Downtown?
Nee.
Nee?
Uh-uh.
Einer der bekanntesten Clubs in Deutschland damals. So, weißt du, alle sind da aufgetreten. Lil Jon, Method Man, Red Man, diese ganzen. Ja. So, und dann hast du da halt die Kultur am Start. Und dann hier auch in Berlin merkst du es ja auch noch mehr so. Man lebt so miteinander zusammen. Ja. Ist schön, Digga. Ja, ist
voll,
geil. Finde ich nice.
Das hatten wir in Stuttgart auch. Warst du in Stuttgart damals Clubs und so?
Ja, klar.
Perkins Park. Du kennst aber Proton, City Department, da waren die ganzen Amis auch.
Ja, genau.
Ey, das ist so krass.
Mittlerweile ja auch wieder voll viel in Stuttgart stationiert.
Voll, das ist krass. In Vaihingen, ne, wir hatten es ja vorhin von Vaihingen, da ist, ich glaube, eine der größten Ami-Kasernen in Deutschland.
Ja.
Das Krasse ist, das ist so groß, die haben, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich erzählen darf, aber die haben dort das Haus von Osama Bin Laden nachgestellt und haben dort geübt, die Navy Seals.
Krass.
Dicker, wie krass ist das, Alter? Da sind einfach so ein paar Navys stationiert, die am Osama Bin Laden-Ding mit dabei waren.
Aber ist die größte Base in Stuttgart?
Ja, ich glaube auch.
Mannheim haben ja auch ein paar zugemacht, die sind alle nach Stuttgart drüber. Die ganzen Barbershops und so sind dann mitgezogen und so.
Ja.
Voll krass, Mann, hat der.
Krass, das ist heftig.
Ja, Mann. Okay, dann warst du O2-Store, hast ein paar Verträge vertickt und so.
Stimmt.
Wann hast du dann gedacht, ey, jetzt mache ich Musik?
Guck mal, ich war in der Ausbildung, ich habe Ausbildung durchgezogen und da war es so, da gab es immer so der beste Mitarbeiter des Monats, Mitarbeiter des Jahres. Und ich habe halt mir immer den Arsch aufgerissen, um Mitarbeiter des Jahres zu werden, weil dann hast du so Reisen gewonnen, weißt du? Und die kannst du mir als Azubi nicht leisten. Dubai, New York. Da habe ich immer Gas gegeben, war dann immer, so ich war 3 Jahre lang immer Mitarbeiter des Jahres, weißt du, so immer unter den Top 3, die das bekommen haben. Genau, Mitarbeiter des Monats, Mitarbeiter des Jahres und habe immer so Reisen gewonnen. Ich war immer in den Top 5, weißt du, und die haben immer gewonnen dann. Und dann, also ich war schon sehr erfolgreich eigentlich in meinem Beruf, Dann wurde ich auch Filialleiter mit 21 oder 20 schon, also sehr jung.
Da war Musik noch gar nicht in deinem Kosmos, oder?
Schon immer gemacht, aber ich hatte nie die Eier, das auf eine Karte zu setzen. Und auch für meine Mutter, ich wollte erst die Ausbildung haben, weißt du? Weil die hat gesagt, ey, sicher dich ab, dann mach, was du willst.
Aber was heißt immer gemacht? Was war der Zünder dafür? So, wann hast du angefangen, so deine ersten Texte zu schreiben oder deine ersten Bars?
Also angefangen schon...
Rappen, hast du erst gerappt oder was?
Ja, ich habe tatsächlich erst gerappt. Ich war mit 11 Jahren, war ich im Schulchor, weil da waren die Girls, weißt du? Ich bin erstmal dorthin gegangen, da war so Schulband und so. Ich
Krass, wie Adi dann.
Auch so?
Ja, der ja. Hat wegen einer Ollen ist er im Chor gegangen.
Ich aber auch so, ey, da waren die geilsten Ollen damals. Da bin ich da rein und dann... Überleg mal, das Schicksal, ne? Das macht so Dinger, wie Dinger.
Wie die Frauen sind, dafür zuständig gewesen. Ja.
Dann war ich in diesem Schulchor, hab dort ein bisschen gesungen, ein bisschen gerappt und so. Da habe ich nicht Satisfy You. Wie hieß dieser Song von P. Diddy? Wo Biggie seinen Tod. Every step I take, every move I make. Du weißt welchen Song, ne? Wie ist der?
I'll be missing you.
Genau. Da habe ich die Parts auswendig gelernt, weißt du? Und dann war ich so der elfjährige Rapper auf der Schule. Dann haben die gesagt, ey, lass komm in die Schulband, weißt du? Und sei so der Frontrapper mit 11. Und dann ich so, ja klar, dann waren dort schon Bühnen so, kleine halt, weißt du, so auf, wie heißen die so, so Charity-Sachen und so, weißt du, habe ich dort schon gemacht. Irgendwann bin ich von der Schule geflogen, war das natürlich auch vorbei so. Und da habe ich aber dann so angefangen, ich war auch damals so Online-DJ schon mit 12 und so, weißt du, wir haben so Songs gemischt und so, Remix, genau, schon immer. Und dadurch, dass ich halt in der Klavierfabrik auch gewohnt habe, habe ich mir so selber ein bisschen Klavierspielen beigebracht.
Okay, Mann.
Dann, ich habe das schon immer gemacht.
Das war schon immer bei dir
genau, Start, aber ich habe mich nie getraut, mich voll darauf zu konzentrieren. Ja. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht, war Filialleiter ein Jahr. Dann habe ich mir so, das ist so wie wenn du eine Frau liebst, aber das ist nicht deine Freundin. Du willst eigentlich die andere, weißt
irgendwas
du?
Irgendwas schreibt
genau.
Dich weg so.
Und dann diese Frau, die ich nicht liebe, war mein Job. Auch wenn ich sie, wir hatten Spaß, das war cool, aber ich liebe eigentlich eine andere, weißt du? Dann habe ich gesagt, ey, weißt du was? Fuck it. Ich habe meinen Chef angerufen, ich bin auch sehr gut mit ihm gewesen. Ich habe gesagt, ey, guck mal, ich gehe raus. Ich hatte unbefristetes Vertragsverhältnis. Ich so, ey, guck mal, ich gehe raus, du kannst mich kündigen. Er so, wie? Ich so, ey, ich will Mucke machen, weil der wusste das auch. Er so, ja gut, okay, dann let's go. Hat mich gekündigt. Ich habe komplett auf alles geschissen, habe mir ein Studio gebaut mit dem angesparten Geld, habe komplett alles auf eine Karte, habe das ein Jahr durchgezogen. So habe ich mir auch Beats machen beigebracht, weil ich musste Geld verdienen, weißt du? Und so hat das Songwriting auch so eigentlich angefangen. Ich habe Songwriting gemacht, habe Beats gemacht, weil ich einfach, ich musste überleben. Und ich habe schon alleine gewohnt, ich musste Miete zahlen, ich hatte hohe Fixkosten, weißt du? Dann ein Auto, dann kam auf einmal Heizungskosten, ich musste mein Auto verkaufen, weil ich das nicht zahlen konnte. Ja, solche, weißt du, voll der Hustle. Aber ich war jeden Tag in diesem Studio, jeden Tag. Hab Gas gegeben und irgendwann hat's gezündet, weißt du? Irgendwann, das ist so krass. Ich dachte immer, R&B wird nicht zünden, weil mir das jeder eingeredet hat, aber irgendwann hat's gezündet. Ich bin dran geblieben, das ist das, weißt du? Und gerade dann, boah, das ist wieder so diese Phase, gerade dann, wo ich dachte, okay, ich muss wieder arbeiten gehen, es ist vorbei, so krass zündet's nicht.
So.
Ey, dann kam der Song und dann, ich glaube, Radar war's. Ja, also die Mixtapes haben auch schon so ein bisschen Geld-Ding, genau. Aber Radar ist dann auch noch so, erst 3 Monate, nachdem es draußen war. Ey, Dicker, ich guck so auf mein YouTube, die Klicks gehen so nach 3 Monaten so hoch. Ich denke, Alter, irgendjemand hat mir Klicks gekauft. So dachte ich, weißt du?
Oder
Alter,
hat sich gepusht.
Genau, so. Dann gucke ich auf Spotify dieselbe Linie. Ich so, okay, das ist real. Es ist nicht gekauft, weißt du? Dann gucke ich, dann kamen diese Mash-Ups und so, weißt du? Dann kam R&B-Anklang.
Voll krass durchgeknallt, der Song, ne?
Voll, ja. Und dann ging der halt mies durch die Decke. Und dann kam Sony, weißt du? Und dann meinte, also klar, auch mit
direkt,
Flair.
Ja, da warst du dann schon mit Flair, oder was?
Genau, mit Flair war ich schon. Ich war vorher auch schon mit Savage auf Tour.
Wie war der Kontakt mit Flair? Wie bist du zustande gekommen?
Über den Producer Nico Chiara damals, weißt du? Weil der ist ja auch bei uns, der ist aus Heilbronn, der ist auch aus der Ecke.
Ja.
Und so kam das dann, der meinte, ey, Flair braucht so, also bei Flair sind auch Writer keine Leute, die komplett schreiben, weißt du? So einfach noch ein Co-Writer so, der braucht neuen Input, ich hab dich vorgeschlagen, er meinte, ja, schick ihn hoch. Haben uns kennengelernt, ich habe ein bisschen geholfen mit Toplines und Melodien und sowas, weißt du? Dann voll gut verstanden.
Vibe war geil, ne?
Voll. Und dann hat er auch gesagt, ey, hier, ich komm da auf den Song, lass das machen. Dann auch das letzte 99 DMs mit Jalil, weißt du? So hat er mich angerufen, ey, mach den Song und so, hast du Bock drauf? So, ja, komm, warum nicht, weißt du? Dann auch nach Malle geflogen, gedreht, hat Spaß gemacht, weißt du? So. Dann war ich auch mit ihm auf Tour. Jetzt, ich glaube, im September, Oktober waren wir auf Tour. Ich war Support Act.
Ja, genau.
Ja, voll. War lustig, Mann. Ich mag Flair, übertrieben. Sehr, sehr,
und
sehr.
Und dann, warum zu Sony, warum nicht zu Maskulin hatte?
Wir waren so teilweise wirklich im Gespräch. man hat mal drüber geredet, weißt du so, aber es war immer so ein bisschen so, ja, hast du Bock? Ja, aber das Ding ist halt auch, ich bin mit Flair, also wirklich auch befreundet, unabhängig vom Business, weißt du, und ich glaube so, das ist auch, das weiß Flair und ich weiß das auch, so die Musik, die ich mache, erstens, das wirkt bei Maskulin vielleicht komisch, weißt du, und ich wirke bei Maskulin auch, also weißt du so, die Maskulin-Fans würden dann sagen, wie, du hast so einen R&B-Sänger, voll viel zu soft zum Beispiel. Oder zu mir, wie, du gehst zu Maskulin. Weißt du, es muss ja auch passen. Klar, man versteht sich menschlich.
Es gibt,
ja, okay, alles.
Es gibt so Labels und so Labels.
Genau,
also es gibt Labels, wo du es einfach so ein bisschen
könntest, genau.
Gemischt ist so, ja, alles so. Jeder, genau, macht sein Ding einfach,
genau,
so.
Genau.
Aber okay, Maskulin ist halt schon so ein Label, das steht für seinen,
es steht,
Sound.
So, genau, weißt du, für härtere Sachen,
ja,
schon so.
Ja.
Und genau, dann kam Sony irgendwann, dann, also eigentlich kamen die ganzen Majors so auf einmal, ist so voll krass, geil.
Nach
dann
dem Radar-Ding, wa?
Genau, dann hat man so verhandelt einfach, ich habe geguckt, wo ich mich am wohlsten fühle, wo das Team passt und ich muss halt sagen, Sony, also gerade Columbia, da wo ich gesigned bin, da ist ja ARDN auch, die Leute sind halt so, also ich habe so wirklich das Gefühl gehabt, weil guck mal, Geld ist nicht alles, ne, also Geld hätte ich vielleicht woanders sogar noch mehr bekommen, aber, also nicht, dass das jetzt nicht, dass Sony denkt, die haben mir zu wenig gegeben, das ist okay gewesen, das war super. Aber es geht halt darum, du möchtest ja auch mit einem Team arbeiten, das voll dahinter steht, was du machst. Ich liefere die Songs an bei Sony, auch diese Two-Step UK-Sache, Karussell, Nackt, die kamen nie und haben gesagt, du, Haus, lieber nicht, Karussell ist zu R&B und oh, Two-Step und Garage, ey, die stehen 100% dahinter.
Das ist das Wichtigste.
Die haben,
Mann,
so Bock drauf,
dass
weißt
du?
Dass
sie dich auch verstehen,
genau,
und dein Vibe,
voll,
und dein,
genau,
dein, was du für ein Künstler,
richtig,
bist. Richtig.
Und deswegen ist halt so, da habe ich mich dann wohl gefühlt und habe dann auch zum Management gesagt, ey, wir gehen zu Sony. Die so, okay, haben den Deal gemacht, eingetütet, fertig. Und ich bin voll zufrieden, super Leute um mich rum, die machen viel, weißt du, und das ist einfach das.
Wie ist es denn so, wenn du so dann deine ersten Gespräche machst als Künstler, so, weißt du, wo du dann die ersten Angebote kriegst und so, Was stehen da für Zahlen im Raum? Weißt du, so die Leute draußen, ja, glaube ich, können sich das gar nicht richtig vorstellen. Kriegst du dann einen direkten Vorschuss von 1 Million, Digga? So denken vielleicht manche Leute, ja, oder so, weißt du? Oder wie läuft denn das so ab? Das,
ja,
glaube ich, voll interessant.
Also ich kann jetzt nicht sagen, was ich bekommen habe, das ist ja Dings. Ja, aber es ist so, also man muss schon sagen, dass warum du auch zu einem Label gehst, unabhängig natürlich von den Leuten. Also ich meine, wir leben ja in einer Zeit, auch Nico, der hat ja kein Label eigentlich, oder? Also so, nee, der macht ja auch alles selber. Nur so habe ich es ja,
halt, ne?
Genau, so habe ich es ja auch früher gemacht. Nur mit Vertrieb, ich bin quasi das Label. Und weißt du, man ist mittlerweile auch sein eigenes Label so. Aber
heutzutage brauchst du nicht unbedingt mehr
einen, genau,
Manager im Rücken.
Genau, richtig.
So, ne?
Aber wenn du solche Leute hast, also auch Management oder ein Label, musst du halt gucken, dass die aus dir genau das rausholen, wofür du deine Prozente abgibst. Das heißt, hast du ein Management, das 20% von dir nimmt, müssen die gucken, dass sie 20% mehr Geld, Leistung, Erfolg bringen.
Überall, ja.
Verstehst du?
Ja.
Das ist ja Sinn und Zweck. Sonst kannst du es auch selber machen.
Ja.
Oder sonst nimm deinen besten Kollege, der schreibt die E-Mails,
ja,
geht die ans Handy und,
ja,
fertig, weißt,
ja,
du? Und das ist mit einem Label halt auch so. Ein Label steckt so viel Geld erstmal in den Künstler. Also quasi die meisten Labels machen auch erstmal Minus, weißt du? Vielleicht nicht beim ersten Album, vielleicht nicht beim zweiten, vielleicht beim dritten Album kommt so ein Durchbruch.
Mhm.
Dann hat sich das für die gelohnt, weißt du? Das ist auch so. Ich hatte letztens mit dem Sony-Chef auch darüber gesprochen und er meinte, wenn man um 300.000 Gewinn zu machen, stecken die 700.000 rein.
Ja.
So ungefähr ist das,
ja,
Verhältnis,
ja,
weißt du?
Ja.
Also das ist halt das, weißt du, du machst so viel, steckst du erstmal rein.
Da halt Major mehr Möglichkeiten, ne?
Richtig, weißt
mehr
du, so,
halt
genau, einfach,
so,
genau, einfach Marketingkosten, das ist das. Ich meine, klar, kannst du auch vom Vertrieb genug Geld nehmen und das selber machen, aber wie gesagt, wenn du ein Team hast, wo du weißt, die arbeiten das gut, haben vielleicht noch mehr Reichweite, haben vielleicht das, dann kannst du das auch machen, weißt du? Und wie gesagt, du musst dich halt darin wohlfühlen. Wenn das
ist die Sicherheit auch größer so? Also wie sichert dich so ein Label auch ab, dass die sagen so, ey, so für die nächsten paar Monate kriegst du das und das immer. Kriegt man da monatlich Geld? Kriegt man einmal, wo man dann selber wirtschaften muss? So.
Genau, also
hast du noch einen eigenen Manager eigentlich? Oder ist das alles bei Sony dann?
Nee, also ich habe ein Management, Hustler bzw. Alpha Music, weißt du, die machen
stimmt,
auch die,
Alter,
genau,
Lennart
und Amel,
ja,
genau.
Ja.
Und der Sebastian ist da jetzt auch noch drin, der macht quasi so das Day-to-Day-Management, weil Lennart und Amel ja auch noch andere Künstler haben,
ja,
weißt du, haben die gesagt, ey, wir holen noch einen rein, damit wir einfach mehr Kapazität, mehr Möglichkeiten haben.
Mhm.
Und genau, die haben mich dann quasi, die waren dann auch in der Verhandlung dabei, weißt du, so, das heißt, die haben mich dann auch damals auch schon
also
angerufen.
Also die waren schon vorher am Start,
genau,
ne?
Die waren schon vorher da, dann haben die gesagt, ey, so und so sieht's aus und es ist halt auch zum Beispiel so ein Management, wenn du so ein Management hast, das einen Namen hat, weißt du, dann ist das, das Erscheinen ja auch anders, weißt du, dann kommt so ein Label und die können dir gar nicht so einen ekelhaften Vertrag hinlegen.
Die haben auch ganz andere Hebel, die
genau.
schon für andere gefahren haben.
Richtig, dann wissen die, okay, das sind solche Leute, da kannst du gar nicht denken. Und dann verhandelst du halt, je nachdem auch wie viele Jahre oder ob ein Jahr oder fünf Jahre, drei, wie, je nachdem. Und dann hast du natürlich, also die geben dir das Geld natürlich, je nachdem auch was für ein Vertrag. Es gibt verschiedene, Vertriebsvertrag, Labelvertrag, Bandübernahme, Künstlerexklusiv, das ist auch ein Riesenthema jetzt. Aber
ist interessant, Bruder, also keine Hemmung.
Ja, im Endeffekt ist das halt so, bei einer Bandübernahme machst du eigentlich dein Album fertig und gibst das denen ab. Bei einem Künstlerexklusivvertrag bestimmt das Label mehr. Weißt du, so, das heißt, die übernehmen aber auch alle Kosten. Bei Bandübernahme kriegst du ein Budget und damit musst du dein Album aber auch selber machen.
Abliefern.
Genau, okay. Und dann ab da übernehmen die quasi Marketing, Anlieferung an die Stores, dies, das. Mhm. Und genau, dann kriegst du halt, je nachdem, was du verhandelst, kriegst du Geld, also Vorschuss von dem, um es jetzt einfach zu rechnen, sagen wir 100.000. Mhm. Sagen wir, dein Album kostet 50.000, dann je nachdem, ob die die Videos zahlen, das Label, du zahlst, weißt du, so, und von dem Rest musst du halt leben. Dann machst du das nächste Album, also wenn du nochmal einen Vertrag hast für das nächste Album,
musst du dann nochmal Geld aber wieder einspielen?
Genau, rein theoretisch.
Oder genau. Ist es dein Geld für dich in deine Tasche rein so?
Das ist auch natürlich alles Vertrags und genau, dann hast du diese Möglichkeiten einfach und dann kriegst du das Geld, wie gesagt, entweder halt, dass du mit dem Album alles machst und wenn du das nächste Album zum Beispiel unterschreibst, müsstest du rein theoretisch das Geld, was du bekommen hast, wieder einspielen. Das ist dann aber je nachdem, wie viel Prozente du im Vertrag hast. Sagen wir, du hast nur 20% oder 40% oder 50%, musst du mit 50%, wenn wir jetzt 100.000 nehmen als Beispiel, musst du mit 50% 100.000 Euro Umsatz machen. Also 200.000 eigentlich, um 100.000 eingespielt zu haben. Und ab da verdienst du dann weiter 50%. Wenn nicht, aber okay,
das heißt dann auch mit den Streams
und genau, mit den Verkäufen, Albumverkäufen, dies, das, genau. Okay, und das ist das. Aber solltest du irgendwie, keine Ahnung, das Geld nicht eingespielt haben und dein Label kann dich zum Beispiel noch ein Jahr verlängern, das liegt dann zum Beispiel in deren Hand, weißt du, dann machen die das zum Beispiel, weil die denken, gut, das war knapp, wir haben es nicht geschafft, aber ich bin mir sicher, mit dem nächsten Album werden wir noch erfolgreicher, holen wir das ganze Geld rein.
Deswegen willst du
es, ja. Genau, oder die sagen, nee, kein Bock mehr. Also, weißt du, und dann müsstest du es quasi wieder alleine machen. So. Es ist immer so eine Sache. Wie gesagt, es sind so verschiedene Vertragsmodelle.
Ja,
so.
Gerade heutzutage voll, ist es immer flexibler geworden.
Voll.
So, ne?
Ich meine,
es gibt auch Künstler, die machen zum Beispiel ihr Merch bei Warner, machen ihr Vertrieb bei Sony, machen ihr Label bei Universal oder so, weißt du?
Genau.
Das gab es, glaube ich, früher auch nicht so oft.
Nee,
aber
gar
alles
nicht.
So in einem
voll.
Haus. So.
Ja, bei mir ist das ja nicht anders. Ich bin im Label bei Sony, aber mein Verlag ist Universal. Weißt du, so. Also man hat eigentlich so verschiedene Dinge.
Möglichkeiten.
So, genau, jetzt gründe ich noch ein Label dieses Jahr. Und das ist dann vielleicht auch noch woanders oder vielleicht auch bei Sony. Das ist immer so, weißt du, man guckt dann einfach. Es geht, die Möglichkeiten sind da.
Ja.
Es ist nicht mehr so, du musst
jetzt alles hier bei uns machen, sonst wir nehmen dich nicht.
Du kannst eigentlich machen, was du willst. So, das ist das Musikbusiness.
Wir haben gerade ein bisschen von Hintergrund, ein bisschen Zeitdruck reingekriegt. Dann würde ich sagen, dann lass uns auf jeden Fall noch mal ein paar Dings hier, ein paar Community-Fragen mit aufgreifen. Übrigens, Freunde, Comments Café jetzt auch als Spotify, wie sagt man, auf Spotify als Podcast erhältlich.
Ach, danke schön für den
Hinweis. Ja, weil viele Leute ziehen sich auch die Interviews immer als Dings rein, ne? Also die gucken gar nicht, sondern die hören einfach mit. Und dann, ach, wenn du bei YouTube Tastensperre anmachst und so, dann geht das aus. Deswegen jetzt als Podcast am Start, check die Links in der Beschreibung ab, Freunde.
Ach krass, stimmt.
Ja, Mann. Jetzt gehen wir mal ein paar Fragen durch, Alter. Frage vom Kameramann hier, ja?
Geil.
Ist das Feed mit Manu durch Flair entstanden oder feiert er Manu selbst hart? Wie kam der Kontakt?
Manu kam über einen Kollegen von mir, der auch ein Kollege von ihm ist, so. Hat er mich angerufen, meinte einfach, ob ich Bock habe, auf sein Album zu kommen, mit Flair zusammen, dass Flair auch drauf kommt. Habe ich gesagt, ja, und dann kam der Kontakt einfach. Also wir hatten uns auch vorher schon gesehen gehabt, wir hatten auch ganz früher auch mal einen Song, das war 2015 oder so. Das ist so ganz, ganz alt, das haben auch voll wenige mitbekommen.
Ist er auf dem Album drauf?
Nee, auf so einer EP, König für einen Tag, Hollywood heißt der Song. Aber ganz altes Ding. So. Also es hat auch fast keiner mitbekommen. Das waren so die ersten Songs, die ich rausgebracht habe, weißt du?
Okay, krass.
Und genau, aber dann jetzt Kontakt durch sein Album einfach und wie gesagt durch den Kollegen. Grüße an Harley an dieser Stelle, der wird das bestimmt auch angucken. Genau, der Harley hat uns hat dann meine Nummer dem Manu gegeben, da habe ich Manu angerufen, hast du Bock aufs Album zu kommen.
Fertig. Ja, Manu sowieso einer, der auch den R&B-Shit auf jeden
Fall
immer krass
voll. Er war richtig perfektes Ding auch dafür.
Poetries fragt, was hält er von der Rap-Szene in Stuttgart? Ist schon krass, ne? Stuttgart ist schon auch eine der Städte.
Voll, mittlerweile.
Die so,
voll.
Ja, auch damals
schon. Damals auch, ne? Stimmt.
Massive Beginner, dies, das Beginner, und so, war ja. Doch auch alles Stuttgart, wa? Mhm. Und mittlerweile jetzt auch wieder viele neue. Ich meine, Nimo ist, glaube ich, aus Stuttgart.
Nimo ist auch aus Leonberg, da wo ich bin.
Krass, Dardan, glaube ich, auch. Ne?
Rin, Bowser, Shindy.
Krass.
Wen gibt's? Wir haben bestimmt, da gibt es noch bestimmt viel mehr. Also Joni.
Krass.
Auch bei uns. Ja, sind auf jeden Fall, also ich muss sagen, das macht einen so ein bisschen stolz natürlich, weißt du? Und wir kennen uns auch alle gegenseitig, wir hängen jetzt nicht alle jeden Tag miteinander ab, aber
man kennt sich natürlich.
Genau, weil, und das ist so irgendwo natürlich, wenn man sich irgendwo trifft, ob jetzt auf dem Modus Mio Festival habe ich zum Beispiel Bowser und Rin getroffen, weißt du? Man hat so dieses, wir sind aus einer Heimat, weißt du? Das ist so, klar, also ich bin, man ist stolz einfach drauf, egal welcher von denen, ob der eine erfolgreicher ist oder nicht.
Ja.
Aber es ist, Stuttgart ist schon ein richtiger Stützpunkt quasi schon für mit deutschen
Rap. Voll, voll. Gerade den freshen neuen Shit.
Ja, voll.
Was sagst du zum Shindy-Comeback, Alter?
Nice. Das haben auch Ozzy und Nico Chiara produziert. Die haben mich sogar vorhin angerufen. Mhm. Ich konnte jetzt nicht wegen dem Interview ran. Ich finde es nice. Also ich mag die Produktion sehr. Es ist sehr amerikanisch auch. Weißt du, auch so, dass Shindy diesmal so Adlibs hat, weißt du, so
Ice. Voll. Ey, am Anfang habe ich gedacht, so richtig Migos-Film.
Ja,
ne?
voll. Ich fand es auch nice. Auch die Attitude, die er im Video hat. Nice. Das Video super. Also sehr gutes Comeback. Ich habe...
Hast du viel Kontakt mit Shindy eigentlich?
Nee, gar nicht.
Okay.
Nee, wir kennen uns über Ozzy, der ist ja auch sein Producer. Mhm. Aber boah, ich habe Shindy, wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen? 2 Jahre, sowas.
Okay.
Aber nice. Also ich habe jetzt nicht mit sowas gerechnet. Ich habe mit was ganz anderem irgendwie gerechnet. Aber der Song ist auch, also er geht dann auch voll irgendwann ins Ohr, weißt du? So, am Anfang war so, man hat ja immer eine Erwartungshaltung am Anfang.
Irgendwie
das
schon,
heißt, man ist anfangs eh erstmal, ja, so geil war es nicht.
Was anderes erwartet.
Genau, weißt du?
Man erwartet so viel.
Richtig, genau. Aber dann hörst du das und schmeißt Geld. Ja.
Ja.
Also, das ist nice. Das ist nice.
Auch geil.
Voll, ist vibig, voll vibig. Ja, aber es war nice.
Ich habe auch nicht jetzt irgendwie große Erwartungen gehabt oder so. Für mich war das eher so ein Schockmoment.
Mhm.
Viele haben es, glaube ich, kommen sehen, wegen Instagram und auch Background-Sachen und so, ich hab's gar nicht kommen sehen. Für mich war das so, 5 Minuten vorher habe ich gesehen, krass, Song kommt jetzt oder was?
Krass.
Boom, weißt du so?
Krass.
Fand ich cool, Digga. Ja. Fand ich nice. Shindy sowieso einer, habe ich auch im CNG-Interview erwähnt. Für mich auch damals habe ich gemerkt, seit Shindy, dass auch Ollen Deutschrap gefeiert haben und so, weißt du?
Ja.
Es war für mich auch, Shindy war schon so ein Schlüssel mit, dass Deutschrap
absolut
cooler geworden
absolut
ist, so, weißt du?
Absolut.
Ja, Mann. Dein Lieblingsvideo von dir selbst?
Mein Lieblingsvideo von mir selbst ist jetzt Karussell, das neue. Ich mag das mit den Leuchtstoffröhren und wie so alles auch so gefilmt wurde, wie so ein Karussell. Ja, weißt du, wir haben so extra drauf. Mag ich, feier ich voll.
Geil.
Grüße an MG Video, my brother.
Nice.
Das ist auch krass. Mit dem bin ich seit 2012 und so. Und da habe ich immer gesagt, ey, lass uns am durchstarten. Der ist immer noch da.
Geil.
Der hat auch Meadow, wie ist das erste?
Baller los
gedreht, Enno Mercedes gedreht, der ist jetzt mittlerweile auch MG-Video.
MG-Video.
Der ist auch richtig am Start mittlerweile, voll krass. Das ist nice.
Auch junger Typ so?
Aha, der ist jünger als ich. Ich glaube, der ist so 23, 22.
Geil, Mann, die ganzen
Aber voll am Durchstarten. Ja, voll.
Nice. Shakur unterstrich fragt, hast du Creed 2 gesehen?
Ja. Boah, okay. Ich bin richtiger Rocky-Fan. Also richtiger Rocky-Fan. Ich hatte Rocky 4 mit Ivan Drago, hatte ich auf Kassette.
Geil.
Ey, das ist so krass. Ich habe diesen Film so tot geguckt. Und dann Rocky 6 habe ich nicht mehr gesehen, weil da ist Sylvester Stallone schon voll alt und alle haben gemeint, der Film ist kacke. Dann hieß es so, ey, Creed. Ich habe Creed auch erst vor 2 Wochen gesehen. So kurz bevor Creed
Den
2
ersten?
Kam. Genau.
Ah, ja, okay.
Und dann dachte ich so, ah, okay, habe ich so geguckt. So geil, da kam wieder diese Emotion. Und dann höre ich so Ivan Drago, sein Sohn, in Creed 2. Ich so, geil. Ich bin extra ins Kino gegangen. Aber ich muss sagen, der erste Teil war besser. Die haben die Story...
Der erste Creed-Teil?
Ja.
Echt?
Boah, ich fand den viel krasser irgendwie.
Was?
Ja, emotionaler. Obwohl ich diesen... Vielleicht ist es einfach dieses unantastbare Rocky 4 gegen Ivan Drago. Ich glaube, diese Emotion kriege ich nicht nochmal.
Okay, krass.
Schade.
Krass.
Aber der Sohn von Ivan Drago ist ein Deutscher, ne?
Er ist ein Homie von mir.
Voll krass, Alter.
Ja, ich habe mit ihm auch im Interview gedreht, so.
Geil, geil.
Ist ein richtiger Bruder von mir. Einer meiner besten Freunde.
Geil,
so.
Aber der muss, ich muss sagen, der hat Killer gespielt.
Ja, Mann.
Voll,
ist deswegen so richtig, für mich jetzt auch schwer zu sagen, was für mich natürlich Creed 2 bester Film ever, den es je gab.
Ja, klar. Ich fand, er hat super
aber ich gespielt. Fand auch insgesamt so, ich fand es halt geil, dass es halt auch so ein bisschen war, dass du für ihn auch mitgefühlt hast und am Ende nicht mehr genau wusstest, bist du eigentlich und so.
Ja, ja, klar.
Den Aufbau vom Film fand ich schon krass, Mann. Ja. Ich fand auch ein paar Szenen, also ich fand, hätte, glaube ich, Creed 2 auch besser gefunden, wenn jetzt nicht mein Homie da die zweite Hauptrolle gespielt hätte. Weil ich fand es halt auch krass emotional wieder.
Ja.
Krassester Moment auch, wo Adonis einläuft und seine Frau quasi den Song singt, den Einlaufsong so.
Und diese LEDs so, wie die so, ja, das haben die krass gemacht, krass.
Scheiße.
Sehr krass, geil, das stimmt, das war krass.
Okay, Mann, Alter. Aber hast du gegeben, ne?
Ja.
Top 3 Ami-Features.
Die ich mir selbst wünschen würde?
Wahrscheinlich, ja.
Drake.
Geil.
Travis Scott. Das ist
schon vorbei, Alter, krass.
Travis Scott und Tory Lanez. Die drei, safe. Sofort. Weiß nicht, Drake ist auf jeden Fall, wenn es auch nur einen gäbe, ich würde voll gerne mit Drake. Weil der wirkt mir auch so sympathisch, Alter.
Ja,
ich will einfach Schleintag
mit dem. Hast du schon mal internationale Features gemacht so?
Nee, noch gar nichts. Nee, gar nichts. Aber
also wenn, dann würdest du nur so einen krassen Shit machen,
oder? Ja, ich würde schon auch was nicht so krasses machen. Ich habe auch voll viel überlegt, mit Holländern zum Beispiel feiere ich auch, aber so Ami auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Drake wirkt mir so voll sympathisch. Ich schwöre, ich würde am liebsten, ich würde mit dem gerne so Karten spielen. Ich wäre sein Team. Ich bin auch richtiger Drake-Fan. Also von Drake habe ich auch so wirklich alles gekauft.
Drake ist sowieso krass, Legende. Mann, Alter. Wäre ein Feature mit Shindy vorstellbar? Du warst ja auch mit ihm unterwegs.
Ja.
Von Stefan, den könnte ich mir auch gut vorstellen, Mann.
Ja.
Könnte ich mir echt gut vorstellen.
Das können sich voll viele vorstellen. Das habe ich auch voll oft schon gehört. Also ich feiere ja auch die Sachen von Shindy.
Ja.
Und gerade auch, weil du gesagt hast, diese Girls-Sachen so bei ihm, weißt du, und das ist jetzt auch bei mir. Ich habe ja auch viel weibliche Zuhörer. Ich könnte mir das schon gut vorstellen. Ich glaube, der macht jetzt natürlich erstmal sein eigenes Ding so.
Safe, aber wer weiß. Aber
in Zukunft vorstellbar, klar, wäre es auf jeden Fall.
Nice. Hamudi96 fragt, bald was mit Casey am Start?
Wie gesagt, ich war ja bei ihm im Studio und habe an seinem Album einen Beat gemacht. Also gerne auch mit ihm natürlich einen Song. Ich mag ihn auch voll. Es war auch sehr lustig mit ihm im Studio. Ich war jetzt nur zweimal dort. Wir haben nur zwei Beats gemacht gehabt. Einen hat er jetzt, glaube ich, aufs Album genommen. Also hat er zumindest letztes Mal gesagt. Das war so der letzte Stand und er ist halt voll der lustige, sympathische, ich mag ihn voll, er ist auch so ein, ich glaube, er ist ein richtiger Herzensmensch, so wie gesagt, ich habe ihn nicht lang, nicht oft, aber so die Male, wo wir waren, wir haben viel gelacht, es war viel lustig so, also auf menschlicher Basis voll und musikalisch sowieso, also ich feiere Casey auch, also einer so der wenigen, die ich damals gehört habe im Deutschrap so, auch seine Stimme, Attitude super. Also sehr gerne.
Was ist sein Lebensziel, fragt Sali-325.
Mein Lebensziel.
Hast du so ein Ziel oder hast du so eine Motivation oder was ist dein Drive so? Gibt es da so ein Ding, wo du sagst, das muss ich erreichen?
Also jetzt ganz Real Talk, ne? Also natürlich wünsch mir in erster Linie auch die Gesundheit meiner Familie, aber das sind ja Sachen, die kannst du nicht erreichen. Ne? Also das heißt, ich könnte jetzt nicht, da müsste ich Arzt werden vielleicht. Ich meine, meine Familie ist gesund, Gott sei Dank. Aber so das wirkliche Ziel ist, also mittlerweile gucke ich auch nach meiner Familie schon finanziell. Ich trage die Kosten da, bei meiner Schwester da, bei meiner Mom da. Mieten, dies, das, Autos, weißt du, so Gott sei Dank, das geht schon. Aber so das richtige Ziel ist, ich glaube, ausgesorgt zu haben, dass du nicht diese Existenzängste hast.
Ja, Mann.
Wie geht das weiter? Wie lange kann ich das meiner Familie ermöglichen, mir selber ermöglichen? Kann ich heiraten? Kann ich Kinder machen? Also zum jetzigen Zeitpunkt finanziell ja, aber ich wache halt auf, genau, was ist, wenn das in 3 Jahren nicht mehr geht, weißt du?
Also finanzielle Freiheit einfach.
Genau, finanzielle Freiheit. Deswegen, ich habe mir immer so gewünscht, mit 30 will ich Millionär werden.
Ja, Mann.
So, weißt du, dann hast du das Ding so. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Bruder. Wir müssen
Gas geben. Richtig Gas geben, Alter. Bei mir ist es noch knapp ein Jahr und 3 Monate. Wer weiß, Bruder.
Geil.
Karim Hajaj98 fragt, das Wichtigste, was du von deinen Beziehungen über dich gelernt hast?
Schon eine tiefe Frage. Ja, voll.
Das ist ja schon so, dass man über sich viel lernt.
Ja, voll.
Bist du in einer Beziehung eigentlich?
Nee.
Nee, okay.
Nee. Aber aus einer Beziehung lernt man seine Schwächen, ehrlich gesagt. Also das ist auch nicht nur in Beziehungen, auch in Freundschaften, also richtige Freundschaften, ne? Nicht so, ja,
sind Bruder. Ja auch Beziehungen.
Genau, ja, voll. Und du merkst einfach so, auch zum Beispiel mit Pay, wir haben auch schon, bei uns hat es auch schon mal richtig gekracht, so, weißt du, so, dass wir uns richtig gestritten haben, sogar nach Paradies, weißt du, weil ich habe das Video damals directed und gecuttet mit MG Video zusammen Und dann hat ihm das nicht gefallen, dass ich sage, lass mich doch mal machen. Aber er war so voll skeptisch. Und am Ende hat er gemerkt, ey, es war das Richtige, weißt du, aber wir haben uns da voll in die Haare bekommen. Aber danach halt, also das gehört dazu, weißt du, und das ist einfach das in so Beziehungen, ob jetzt mit einer Frau oder mit einem Kollegen oder sonst irgendwas, lernst du deine Schwächen, wenn es hart auf hart kommt.
Ist so.
Wenn es alles gut läuft, nicht, aber wenn so...
Weil du hinterfragst dann auch, wenn mal irgendwie ein Streit oder ein Beef kommt oder irgendwas, dann fragst du dich selber, okay, was habe ich vielleicht da für einen Einfluss genommen? Also wenn es wirklich echt wahrhaftige Beziehungen sind, dann fragst du dich selber, was habe ich vielleicht falsch gemacht und springst dann auch mal über deinen eigenen Schatten so
rüber. Ne? Aber was ich so gelernt habe, weil jetzt auch die Frage, was... Ich glaube, so ein bisschen, ja, so Frauen gegenüber habe ich oft das Gefühl, als ob ich das schleifen lassen habe, weißt du? So, ich habe ein bisschen, also ich habe halt natürlich auch viel Fokus auf meine Karriere, weißt du? Aber eben, weil ich irgendwann eines Tages eine Frau haben möchte, mit der ich mein Leben absichern kann. Mhm. Ich glaube, deswegen ist der Fokus gerade einfach nicht so sehr auf, weißt du, Beziehungen oder Frau oder sonst
was. Es kommt sowieso, wie es kommt.
Ja, klar.
Deswegen. Und bei mir war es auch so, ich habe das nie geplant gehabt oder so, im Gegenteil, so wie du auch gesagt hast, Fokus Millionär werden, alles andere ist Ablenkung, weißt du, so. Aber dann kommt es und knallt, dann kannst du auch nichts dagegen machen, so im Endeffekt, weißt du? So. Ja, Mann. Komm, eine letzte Frage noch. Okay. Wie lange schreibt er schon und für wen hat er schon geschrieben?
Nee, dazu kann ich nichts sagen.
Sagst du nichts, ne?
Nein, würde das
mich auch mal voll interessieren.
Ja, aber das geht
Ich habe mir das TV Straßensound-Ding reingezogen, da habt ihr auch ein bisschen drüber geredet und so auf der Tour da bei Flair. Ja. Damit hätte ich voll gern gewusst, Alter, für wen hat er geschrieben, yo?
Nee, das ist auch so, weil das ist ja genau das. Die Leute holen mich ja, also wo wäre da meine Seriosität, weißt du, ich kann ja nicht.
Ja, da würdest du auch keine
Da würde mich auch keiner richtig, weißt du? Nee.
Nach Serien, ja, Mann, ist eine gute Idee.
Was?
Serien, Bruder. Was siehst du dir aktuell für Serien rein? Fanfrage vom Kameramann
hier. Okay, nice. Also, jetzt gerade...
Guckst du viel Serien?
Ja, ich hab voll viel
erzählt.
Also, ich habe jetzt gerade bin ich bei Punisher, glaube ich. Ist das ja Punisher, ne? Diese Marvel-Ding. Ja. Was ich sehr gefeiert habe, Black Mirror. Kennst du? House of Cards. Aber ich glaube nur bis zur dritten, vierten Staffel. Danach wird es irgendwann nicht mehr so interessant, habe ich so das Gefühl. White Collar habe ich geguckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das kenne ich viele,
das ist richtig geil. Dann, was habe ich noch?
Hast du Blacklist geguckt?
Ja, auch klar.
Echt, ja?
Auch geil.
Bis wie lang?
Puh, ich glaube, das ist alles, was es auf Netflix gibt.
Ja, jetzt gibt es die fünfte Staffel auch, aber nicht auf Netflix, oder?
Nee, dann nicht. Nee, hey, das
die
nicht.
Die Serie fickt meinen Kopf gerade, ja.
Ich habe das damals Kuto gezeigt, der ist gestorben, der Bruder, du hast mich süchtig gemacht.
PA hat mir das gesagt im Interview, seitdem ziehe ich mir das rein. Wir schreiben fast täglich darüber. Bruder, wo bist du gerade, Mann? Boah, jetzt ist es vielleicht voll krass.
Das ist krass, überkrasse Serie.
Alter, wie Serien dich ficken können, ist schon krass, ne?
Das ist krass.
Was ist so deine All-Time-Lieblingsserie?
Family Guy. Ich schwöre, einfach Family Guy. Bruder, das ist so lustig, ey. Ich hab so einen richtig ekelhaften Humor. Ja. Also schwarzer Humor einfach. Ja, ich lieb das voll. Deswegen, ich hab... Family Guy ist Klassiker für mich ever. Aber wenn du sowas machst, kennst du Rick und Morty? Mhm. Auf Netflix. Auch so wie Family Guy. Ist auch nice.
Ja?
Sonst?
Ja?
Kennst du das? Das ist so nice, oder?
Was ist
das ist auch so ein Zeichentrick. Ich hasse das eigentlich, aber Rick und Morty ist auch so, das ist so ein Opa und seine Enkel und die reisen durch das Universum. Okay. Aber der Opa ist halt so, der rübst die ganze Zeit, der ist so ein Ekelhafter, weißt du, so, der macht Eulen weg und so, Jüngere und so. Ja, voll nice.
Voll
auch so ein Assi.
Okay, geil, ich feier auch Assis, Mann.
Das ist nice.
Früher Dr. House habe ich mir voll reingezogen damals, weil auch so Assis drauf.
Sonst was nice. Noch? Alter. Californication, kennst du das?
Nee.
Puh. Guck das, du vergisst Blacklist. Guck Californication.
Kennt das einer von euch?
Killer, ne?
Er kennt alle Serien.
Das ist so krass. Was
aber dass du Blacklist nicht durchgeguckt hast, Bruder.
Krass. Sonst, ich weiß nicht, das ist immer so ein Thema.
Ich nehme auch viel Zeit, yo. Mm. Ich merke gerade, wie ich jede Nacht bis 4 Uhr morgens Serien gucke, Bruder.
Ja, ist auch so. Sonst, ich weiß nicht. Boah, dieses You, hast du Netflix?
Ja, yeah, normal.
Das You, kennst du das?
Ja. Yeah.
Das habe ich angefangen, weil ich dachte, das wäre so ein Girl-Ding, aber das ist schon nice, ein bisschen Psycho auch und so, das ist auch nice.
Ja? Yeah.
Das kann man sich
ich
auch
Ich stehe nicht auf zu krass Psycho, Mann.
Ja, das
also
ist
zu
nicht
krass
so
Psycho und zu krass düster. Ich meine, düster ist schon geil.
Ja.
Wenn es so Gangster-Shit ist, feiere ich das auch und so. Ja. Wenn es um Verschwörungen geht, dann sowieso.
Ja, ja, ja.
Aber ich mag das nicht, wenn es so zu ekelhaft wird. So. Das gibt mir dann einen negativen Vibe irgendwie auch im
es
Alltag.
Es geht.
So.
Also der, ich weiß, was du meinst.
Weißt du, ich bin die ganze Zeit in dem Modus. So.
Der Typ ist schon komisch. Das ist halt so ein Stalker. Mhm. Weißt du? Und, aber wie der Stalk, das ist so auf ganz anderem Level. So. Du denkst so, Alter, krass. Das ist schon gut. Aber sonst, ich glaube echt... White Collar, gib dir das mal. Ja, das Mann, ist okay. So, ich fass mal kurz. Guck mal, das ist so ein Typ, voll der Playboy-Schauspieler, weißt du? Und ich mag das auch, wenn einer so eine Playboy-Rolle hat, weißt du? Das ist bei Californication, der Typ ist so ein Rockstar. Ja. Ich höre, das ist so krass.
Oder Power ist auch geil. Kennst du Power?
Ja, Power. Boah, stimmt, das muss ich noch weiter gucken. Das habe ich noch nicht gedacht. Ja, das muss ich auch. Stimmt, ich habe angefangen. Ist auch sehr geil.
Ja.
Genau, bei White Collar, das ist so ein Typ, das fängt, erste Folge fängt so an. Der ist im Knast und der hat sich so Haare und Bart voll lang wachsen lassen. Dann hat der, aber das ist so ein Kunstdieb, das ist so ein Gauner, weißt du? Und der hat sich so Uniform bestellt, irgendwie mit einer Kreditkarte von einem Wärter, hat die gerippt, weißt du, hat sich so den Bart wieder abrasiert, hat sich die Haare nach hinten gemacht, die Uniform angezogen, die Karte von dem Wärter und geht so auf Ding, geht so spaziert, einfach so aus dem Gefängnis raus. Als wäre er der Wärter und keiner checkt's, weißt du? Er ist eigentlich Insasse so und so geht's aus. Dann, der hat sich im Knast so Prospekte rausgelassen, wo klaue ich am besten das Auto, wie, weißt du? Dann geht er so, holt sich so eine gelbe Jacke von irgendwo.
Zu sein, was ich feiere.
Das ist voll nice. Und dann macht, tut er so, als wäre er dieser, wenn, du weißt, wenn man Valet parkt, so, der nimmt die Autos an am Flughafen, macht er so, ja, geben Sie mir den Wagen. Glaubt den, fährt weiter, weißt du, so voll nice. So, das ist auch geil.
Geil.
Sonst,
ich mich mal rein, jo.
Gib dir das, das ist nice, das ist geil.
Killer, Bruder.
Das war's, sonst eigentlich nichts.
Nice, Alter, Remo.
Ja.
War doch ein cooler Talk, Mann.
Ja, Mann, ich auch.
Gefallen. Entspannte Nummer, jo.
War nice, geil.
Geil, Alter. Wann kommt dein Album, Bruder?
Noch 8.3. 8.3. kommt Smalltalk, das Album-Cover wurde gestern angekündigt.
Habe ich gesehen auf Insta.
Ja, und der Titelsong zum Album kommt noch, diese Two-Step
Ja, man, da bin ich gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Ist ein Feature oder ist
es? Nee, Solo. Diesmal, ja. Wir drehen jetzt auch was. Ich habe noch keine geile Videoidee, aber das dauert noch.
Ganz kurz noch Features, Bruder?
Features, ich glaube, ja, Manu, Nura, Pay, Jigo und Lay. Lay ist so mein bester Kollege seit Jahren. Mhm. Der kann geile Musik machen, aber der ist faul, weißt du? Den habe ich eigentlich auf jedem Release drauf. Jigo ist auch ein unglaublich krasser Künstler, ist auch so ein Upcoming Artist gerade, aber voll am Start schon. Also der hat so, der existiert in einer Welt, die kann ich selber nicht beschreiben, weißt du? Der hat so 3 Millionen Streams und Klicks teilweise auf Songs, weißt du? Aber ist halt so eine andere Welt.
Krass.
Aber ein super Typ und geiler Künstler auch. Und ich glaube, das war's. Das sind so
nice.
Nächstes Album.
Dann machst du auch noch physisch?
Ja, ich mache tatsächlich sehr wenige CDs aber nur, weil ich will die eigentlich mit auf Tour nehmen, weißt du?
Ja.
Und dort verkaufen. Aber ich mache auch CDs, ein paar. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber es sind nicht so viele. Aber es ist halt auch Spotify und so natürlich auch. Nein, aber Mann, keine Box, nur reine CD.
Okay, cool.
Ja,
cool.
Das war's.
Fresh, dann haben wir das auch durch.
Yes.
Du weißt Bescheid. Peace it out, fellas. Das war's gewesen. Komm ins Café mit Remo.
Yes.
Nice, Digga.
Hat sehr gefallen. Ja, nice.